Robert, das Schlafende muss erwachen.
Okay.
Und damit bist du heute gemeint. Du musst heute erwachen.
Hab ich geschlafen?
Nee, aber du wirkst heute so ein bisschen angeschlagen.
Ich bin ein bisschen angeschlagen.
Ein bisschen kränklich, ne?
Ich glaub, bin ich auch. Man hört man heute vielleicht ein bisschen näseln. Tut mir leid, aber es ist, wie es ist. Wir können ja nicht den Podcast nicht machen, deswegen.
Ja. Ich meine, weil wahrscheinlich hatte ich einfach mitgenommen, am Wochenende hattest du Social Movie Night. Und ich glaube, die ganze Energie ist letzte Woche in die Freude geflossen, die wir für den Film, den wir da gesehen haben, auch jetzt zweimal gesehen haben, die wir dafür empfunden haben. Ich war lange nicht mehr so begeistert, du lange nicht mehr so begeistert. Wir reden heute unter anderem über den wichtigsten Film des Jahres, meiner Ansicht nach. Vorher habe ich aber zu diesem Film, beziehungsweise zu dem Vorgängerfilm natürlich, habe ich zu Dune ein Trivia mitgebracht.
Okay.
Und zwar, wir reden nachher nochmal genauer über die Version von 1984, die David Lynch gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Du ganz sicher, gab große Schwierigkeiten. Die haben eine 5-Stunden-Version auf 2 Stunden runtergeschnitten und das Buch ist ja ein richtiger Kracher. Das wirst du auch nicht gelesen haben. Ich habe mich damit nichts auseinandergesetzt. Und in Dune, das merkt man jetzt auch im Kino, es gibt so Libellen-Hubschrauber namens Ornithopper. Und dann gibt es diese verschiedensten Häuser in dem Imperium der Menschen. Und auf Arrakis, dem Wüstenplaneten, gibt es dann verschiedenste Völker und die Technik. Und das ist so viel gewesen, dass die Produzenten damals bei den ersten Test-Screenings zu Dune haben sie gemerkt, die Leute sind komplett überfordert. Ja, und haben dann den Film ja massiv heruntergeschnitten. Da reden wir später noch drüber. Aber was sie auch gemacht haben und was ich noch nie gehört habe, ist, dass in ausgewählten Kinos damals in den USA Spickzettel ausgegeben wurden, wo drauf stand, wer sind die Häuser, wann spielt das Ganze überhaupt, damit die Leute überhaupt hinterherkommen, weil es so viele Informationen gewesen sind, dass viele hinterher rausgekommen sind, wer war jetzt nochmal wer, wie hieß der, ne, so Kwisatz, da gibt es ja so Wörter wie Kwisatz Haderach oder Shai Hulud und das haben die da tatsächlich auf so einem großen Zettel alles drauf gedruckt, wie in so einer Pressemappe, die man manchmal bekommt. Damit die Leute dann im Film wahrscheinlich oder nachher immer noch gucken können, das war die Person. Das habe ich noch nie gehört.
Ein bisschen wie diese Gesangsbücher, die man zu Weihnachten, wenn man mal in die Kirche geht, bekommt, damit man den Text kann.
Das ist total abstrus. Das ist, also das hätte ich gerne gesehen, dass so Leute so blättern. So, Moment, wer war das jetzt? Prinzessin Irolan oder wie die heißt? So. Und es gibt also einen Film in der Geschichte des Films, wo es Spickzettel für gab. Den hätte ich gerne mal gesehen, wie der aussieht. Vielleicht kann man den sogar online noch finden. Falls ihr das wisst, schreibt uns gerne.
Grundsätzlich kann ich das aber auch verstehen. Das kommen wirklich viele, viele Muhadid und so viele Sachen zusammen.
Mhm. Isan al-Ghaib und so. Da muss man erstmal klarkommen.
Ja.
Aber wir werden nachher darüber sprechen, dass es einer jetzt geschafft hat, diese Sachen einem einzuhämmern, ohne dass du hinterher rauskommst und denkst, okay, das war jetzt viel zu viel, fühlte sich wie Biologieunterricht an.
Und damit Herzlich willkommen zu 2 wie Pech und Schwafel.
Mhm.
Ich habe übrigens vorhin mal auf den Spaß mal so reingeguckt, wer es aktuell denn so eigentlich gut in den deutschen Kinos läuft. Wusstest du, dass wir einen Film haben, der über 1 Million Zuschauer in den letzten Wochen gemacht hat, so ganz heimlich?
Da müsste ich mal überlegen, wer das wohl ist. Aber nicht dieser, wie hieß der, Germknödel-Drama?
Kaiserschmarrn-Drama. Kaiserschmarrn-Drama hat 985.000.
Oh, krass.
Das muss man sich auch überlegen. Aber einer hat mehr so in den letzten Wochen. Kommst du drauf? Paw Patrol?
Ja, ich hätte jetzt Jungle Cruise gesagt.
Nein, Paw Patrol. Die Kiddies sollen natürlich rein mit den Eltern. Da verkaufst du immer gleich 3, 4, 5 Tickets. Paw Patrol macht auch Eisern letztes Wochenende wieder 100.000 Besucher und steht bei 1.045.000 Besuchern. Das finde ich tatsächlich sehr witzig. Wollte ich dir mal zwischendurch so erzählen. Weil ich habe in den letzten Monaten, weil die Kinos zu waren, so aus dem Blick verloren, mal zu gucken, was läuft denn eigentlich wie gut. Das wollte ich mir jetzt wieder mal aneignen, damit man auch mal spürt. Zum Beispiel Don't Breathe, 62.000 Zuschauer ungefähr.
Ja, Don't Breathe wollte ich mir tatsächlich noch angucken. Da gab es ja den skurrilen Fall auch, dass keine Pressevorführungen gezeigt wurden, weil du nahmst an, dass einfach das Budget nicht vorhanden ist.
Ich kann das auch nicht so richtig verstehen, weil der erste war doch ein Erfolgsding.
Ja, aber der zweite wurde komplett.
Ich habe die gleiche Mail bekommen. Wir haben Freikarten wortlos geschickt bekommen im Anhang zu einer Mail von der Agentur. Wenn ihr wollt, geht doch bitte noch ins Kino.
Ich werde auch auf jeden Fall noch ins Kino gehen, weil ich fand den Trailer für den zweiten jetzt gar nicht so übel. Ich glaube gerne, dass der Mist ist, aber man weiß ja, ich gucke mir irgendwie fast alles an.
Stillwater, hast du das wie Zuschauer?
Wahrscheinlich auch so viel wie Don't Breathe, oder?
Don't Breathe hat 62.000. Ja. Stillwater geht so Richtung 13.
Oh Gott.
So ein guter Film, so schade.
Bitte, steht da was von Malignant? Was das?
Nee, leider gerade, nee. Also diese Seite, die kann ich ja mal sagen, die sieht auch immer ein bisschen aus wie eine Kartoffel. Ne?
Okay.
Aber man macht das seit vielen Jahren Inside Kino, heißt sie, und gibt sich da echt immer Mühe und auch Schätzungen, Prognosen, nimmt auch so wie so Wetten von seinem Publikum ab, wie wird ein Film sein und wie wird er laufen. Aber es sieht halt noch aus wie Windows 98
sieht
gleichzeitig.
Sieht wirklich schrecklich aus, ja.
Aber trotzdem, alles Wichtige steht drin und Malignant ist tatsächlich nicht dabei. Oder war der die Woche davor oder war der jetzt in der Woche? Ach so, ich habe hier nur was vom...
Malignant war, glaube ich, letzte Woche.
War letzte Woche.
Oder vorletzte Woche schon? Ich weiß es gar nicht.
Warte mal, ich kann noch mal kurz für dich gucken. Ich sehe nur, wie der gestartet ist, wenn dann.
Also bei Stillwater, wir haben ja hier in dem Podcast 45.000 Zuhörer. Also das heißt, dass jetzt hier noch mindestens 30.000 Leute von euch ins Kino gehen müssen. Wir haben den jetzt über den grünen Klo gelobt.
Malignant ist mit ungefähr 12.000 gestartet am ersten Wochenende.
Aber okay. Ich bin gespannt. Ich habe ganz viele, unter meiner Dune-Kritik habe ich viele, viele Leute gelesen, die sagten, hey, klingt ja alles super. Dann sind wir jetzt, ich freue mich schon auf einen Mega-Flop. Denn der letzte von Denis Villeneuve, der Blade Runner, was nochmal ein anderes Thema ist, ne, da haben wir nicht so eine große IP, das ist nicht so, das hat nicht so diesen Franchise-Gedanken verfolgt. Und schon der erste Blade Runner war ja ein Flop. Aber ich lese ganz häufig, dass Leute sagen, das wird 100% ein Flop und ich glaube das nicht.
Glaube ich nicht. Der Film ist einfach, also Dune ist, wir reden ja gleich drüber, er ist so stark und vor allem auch bei der Social Movie Night, da haben wir 240 Leute und jeder sagt, er ist so stark. Und vor allem viele sagen, will ich nochmal sehen, will ich in OV sehen. Leute wie Dennis von den Pizza Meets und viele andere gleich so, ich will jetzt hier sitzen bleiben, ich will Teil 2 sofort sehen und so weiter und so fort. Also die Reaktionen sind sehr bombastisch.
Auch die Kritiken von uns beiden gehen durch die Decke.
Der Cast ist auch was anderes als Blade Runner, Ryan Gosling, Harrison Ford in allen Ehren, aber das sind nicht große Kinomagnaten, unbedingt in erster Linie. Ryan Gosling ist sau cool, aber Timothy Chalamet zieht in einer Zielgruppe. Jason Momoa zieht in einer großen Zielgruppe. Genauso dann Dave Bautista, Josh Brolin und dann Oscar Isaac gibt dir wieder so ein bisschen diesen Independent-Charakter rein. Also die sind alle aus krassen Franchises und Welten, dieser Cast unter anderem. Also das ist eine ganz andere Nummer.
Ja.
Aber trotzdem musste er auch viel einspielen, der Film. Ich wünsche es ihm sehr. Wollen wir heute, wenn wir darüber reden, über was wir so gesehen haben, wollen wir Dune so ein bisschen hinten machen zur Brücke und über die anderen erstmal reden?
Genau, ich würde sagen, also das Hauptthema wollen wir heute mal über die Entstehung von Dune sprechen und zwar von Dune als großes Franchise. Gab es ja so einige Versuche. Wer mich und meinen Kanal kennt, weiß, ich habe über einen davon mal gesprochen. Das machen wir nachher. Und jetzt reden wir über das, was wir jetzt gesehen haben. Und das wäre bei mir, was habe ich denn gesehen? Ich habe letzte Woche diesen Titanen geguckt. Das ist der Cannes-Gewinner. Da würde ich auf jeden Fall gerne von erzählen, weil der hat mir sehr gut gefallen.
Ich hätte noch Just We Carl dann da, Deutscher.
Hattest du letzte Woche bei der Vorschau, hattest du den erwähnt?
Erwähnt. Schnitt dann anders ab als erhofft. Und Kate wollten wir beide.
Ah ja, Kate.
Kate wollten wir beide besprechen.
Habe ich mir gestern Abend noch deine Kritik angeguckt.
Netflix.
Die kürzeste Kritik, die du, glaube ich, in den letzten Monaten gemacht
immer,
hast.
Du guckst immer, ich kann keine anderen Kritiken gucken, ich weiß auch nicht.
Sonst kann ich abends nicht einschlafen,
Robert,
ohne dein Gesicht.
Dann brauchst du mein tägliches Video ja auch.
Es ist wirklich so,
wirklich so.
Also heute dann nicht, weil ich habe dich ja heute in live gesehen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie andere Leute ohne dein Gesicht einschlafen.
Gar nicht. Wir sind alle total Fight Club-mäßig unterwegs. Okay, fang mal an mit Titane, weil es interessiert mich, weil ich hatte mir die Geschichte durchgelesen und inzwischen schon wieder völlig vergessen, weil es mich irgendwie nicht interessiert hat. War das wieder so, nicht gehörgeschädigt. War das nicht wieder, ein Mädchen, dann hatte... War doch ein Mädchen? Um was geht's denn da?
Also Mädchen ist schon mal gut, Robert.
Ein einzelnes Mädchen und
genau, es gibt ein junges Mädel, das heißt Titan. Und die hat am Anfang des Films, wird sie verwickelt in einen Unfall, bei dem sie so stark verletzt wird, dass sie eine Metallplatte in den Kopf hinter das Ohr gesetzt bekommt. Deswegen sieht es zumindest so aus, als hätte sie so ein Hörgerät da drin. Und dann switcht der Film und zwar in ihre, ich würde sagen, sie ist dann so um die 20 und arbeitet dann so als Go-Go-Girl und tanzt auf Autos. Und sie hat aber ein sehr sexuelles Verhältnis zu Maschinen. Also gleich in der ersten Szene nach dem Unfall wird sie operiert und kriegt dann diese Metallplatte eingesetzt und dann geht sie als erstes, die Eltern holen sie aus dem Krankenhaus ab, geht sie als erstes zum Auto und kuschelt dann mit dem Auto. Und das spinnt sich dann weiter. Und ab da möchte ich eigentlich über die Handlung gar nicht viel mehr sagen, weil das ist, glaube ich, das Irrste, was ich seit langem im Kino gesehen habe. Das ist eine ganz strange Mischung aus Cronenbergs Crash, der ja auch so, ne, da in Cronenbergs Crash ging es darum, dass Leute so einen sexuellen Fetisch hatten, dass sie, wenn Sex, dann nur in Autowracks haben. Dass sie also immer, ne, dass sie Auto.
Haben die dafür dann Autounfälle provoziert, damit
genau,
sie
dass sie Auto, haben? Genau. So. Ja, ist klar. Und das hatte dann natürlich auch diesen Body-Horror-Aspekt. Dann ist das hier aber auch so eine Geschichte um Identität, um familiären Zusammen- und Auseinanderhalt, um Traumavererbung. Es wird super abgespaced, aber auch ganz, ganz herzlich, weil es gibt noch einen Subplot, wo einen Feuerwehrmann, der ist so Captain in so einer Feuerwehr, in so einem Feuerwehrlager, und dessen Sohn wurde als kleiner Junge entführt und sucht den seit Jahrzehnten. Und er und Titan treffen dann aufeinander und dann entspinnt sich dann eine Geschichte, die ist blutig, die ist verrückt, die ist aber auch geht zu Herzen, ist eine der am schönsten gefilmten Geschichten des Jahres. Und ich glaube, ich habe hinterher selten so einen Fall gehabt. Ich kam so raus und hatte den ganzen Abend darüber nachdenken müssen, am nächsten Morgen noch darüber nachdenken müssen. Meine Frau war noch dabei, die findet es der beste Film, den sie seit Ewigkeiten gesehen hat.
Obwohl sie Dune gesehen hat?
Aha. Ja, Titan fand sie noch besser, so, weil es halt auch so ein Film ist, es ist so ein Schauspielerfilm, aber es ist auch so einer, der so ganz, ne, ich habe das hier an dieser Stelle immer mal wieder gesagt, das ist so keiner, der einem Schema folgt, sondern da gehst du rein und wirst jede Minute überrascht, was da so passiert, und er endet dann völlig anders, als du es glaubst, und die einzelnen Storybeats sind völlig anders, als man denkt, und er ist wild und mutig, und die Regisseurin Julia Ducournau, die war letzte Woche hier in Berlin, in deren Anwesenheit haben wir das geguckt, und die hatte vorher ja schon Raw gemacht, was so ein Kannibalending war. Wer den gesehen hat, Titan ist nochmal sehr viel, Raw hat eine richtige Geschichte erzählt. Das hier ist schon fast traumwandlerisch zum Teil. Jetzt nicht zu sehr, ne, das ist jetzt kein wirklicher Fiebertraum oder so, aber es gibt so Sachen, wo dann in Szenen tanzen dann Leute wild und im nächsten Moment wird dann wieder jemand blutigst erstochen. Mehr möchte ich, wie gesagt, gar nicht sagen, weil das ist, ne, der hat völlig zu Recht den Cannes gewonnen. Es ist ein mutiger Cannes-Gewinner.
Klingt sehr artifiziell, aber trotzdem.
Also, naja, natürlich, es ist er. Aber das finde ich auch so schön, dass mein Filmgeschmack, also für mich selber muss ich das sagen, dass der sagt so, hey, Dune ist für mich der Film des Jahres. Und dann kommen aber so Filme wie Quiet Place, dann kommt sowas wie Stillwater oder eben so einer hier. Und da merke ich immer wieder, dass so dass es gar nicht so ist, dass ich, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, da meintest du, so Dramen sind immer beliebter. So. Und das muss ich auch sagen, aber sowas Weirdes, sowas Abgefucktes, das finde ich auch immer noch, na,
alles,
toll.
Alles, was einen auch so überraschen kann. Ne?
Wenn ja, so man, progressives wenn, Kino.
Ja, aber dann immer trotzdem, also für mich ist immer auch wichtig, ich mag es, dass etwas Originelles, aber nicht, Filme biedern sich dann oft manchmal an und wollen um jeden Preis anders sein und dann fühlen sie sich wieder anstrengend.
Ja, ja, das gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt es einige Filme, wo ich sagen muss, und gerade die sich dann auch so ziehen, wo so endlose Einstellungen sind, und der hier pusht einfach nach vorne.
Free Night ist ja so ein Beispiel, glaube ich, wo genau. Wir sagen würden, ja. Da hat jemand übers Ziel hinausgearbeitet.
Für uns zumindest. Es gab ganz viele, die mir geschrieben haben, dass sie da gar nicht meiner Meinung sind. Das unterschreibe ich auch total. Ne? Jeder hat ja da eine andere Ansicht, aber auch hier ist es so, du kannst ganz viel hineininterpretieren. Gerade in das letzte Bild dachte ich so, das ist so viel Projektionsfläche und Interpretationsfläche, und das ist dann Kino, das dich hinterher auch noch beschäftigt, aber im Film auch noch abholt. Also nicht, wo du da sitzt und denkst, oh, wann ist das zu Ende, und hinterher kann ich mir Gedanken drüber machen, was wollten sie jetzt eigentlich von mir, sondern da funktioniert beides. Deswegen sehr starker Film, der wird mal wieder kein Publikum finden, bin ich mir ganz sicher, aber eigentlich einer, ne, wenn ihr euch den Trailer von Titan anguckt, dann wisst ihr schon ungefähr, wohin geht's. Das, ne, die Bildsprache ist total toll, man muss einen starken Magen mitbringen, sage ich gleich. Es ist jetzt kein krasser Splatter, aber es gibt sehr unangenehme Szenen und Körperflüssigkeiten kommen in aller Fülle drin vor. Bisschen französisches, schrägeres Kino mag, das ist euer Film.
Körperflüssigkeiten werden in Dune wenigstens wieder aufbereitet, verstehst du?
So, ne? So. Genau, das ist Nachhaltigkeit.
Das ist Nachhaltigkeit. Titane, für alle, die sich jetzt interessieren, startet am 7. Oktober bei uns in den Kinos. Also noch ein bisschen warten. Und weil du gerade meintest, dass unter Green Knight Leute wieder meinten, na, kann ich dir gar nicht zustimmen, hatte ich irgendwie gesagt, bei meiner Dune-Kritik halt, dann musste ich sehr schmunzeln. Er meinte, dieser Film ist doch genauso wie diese Kritik hier, 150 in Klammern 15 Minuten belanglose Aneinanderreihung, bei der man nur hofft, dass sie hoffentlich bald vorbei ist. Und ich finde es immer wieder krass, diese paar Beispiele rauszupicken, wo ich denke, was, warum sind Leute so schlecht gelaunt?
Ich hatte gestern jemanden, der mich als Untermenschen bezeichnet hat, weil ich in meinem Matrix-Video Matrix 2 und 3, er findet, das sind die größten Meisterwerke unserer Zeit, viel besser als Matrix 1. Und es gab so viele, die das immer wieder auch geschrieben haben, ne, auch in höflicher Art und Weise. Aber ich denke mir immer so, wie krass ist das? Also was musst du für einen Alltag haben, wenn dich die Meinung eines anderen so sehr triggert, ne, und wo dann so, das ist ein Fail von dir, das ist ja total ins Klo gegriffen.
Aber auch inhaltlich kann ich ehrlich gesagt null da mitgehen. Also ich finde, es ist fast so, es ist sehr unbestritten, dass Matrix immer schlechter wird
von Ich habe die ja beide nochmal geschaut tatsächlich auch. Also den ersten auch, und der erste hält immer noch stand. Und der zweite ist schon ein Desaster, und ich finde der dritte, der dritte hat wenigstens Schauwerte dann darüber hinaus noch gehabt. Die haben mich damals im Kino noch halbwegs gepackt, aber mies ist er trotzdem.
Ich habe die halt ewig nicht gesehen, aber die Faszination an Matrix und diesem Motiv, dem weißen Kaninchen in den Bau zu folgen, diese philosophische Ansatz, willst du in diesem Traum bleiben, wo du bist, oder willst du die Wahrheit sehen? Das hat ja was viel tiefer greifenderes als der reine Science-Fiction-Faktor dahinter. Und Teil 2 und 3 ist dann halt ein Kampf gegen Maschinen und die Menschen zu befreien oder die Erde vor dem Untergang zu schützen, was auch immer, aber auf jeden Fall ein sehr viel stringenteres und dann auch so mit dem Architekten und so auch so pseudo aufgeblähtes Konstrukt gewesen. Eins fühlte sich für mich immer wie eine sehr organische Suche nach der Wahrheit an, und von einer Figur, die ständig spürt, irgendwas ist hier nicht richtig in meinem Leben. Und das war viel greifbarer, fand ich einfach
immer. Wie fandst du den Trailer?
Von Teil 4, also ich bespreche auch Trailer, ich meinte, es fühlt sich erstmal sehr nach Teil 1 so ein bisschen an, dass die beiden sich jetzt auch nicht kennen, und die ganze Action verläuft sich so in einem Film, wo ich sagen würde, würde man mir nicht sagen, das ist Matrix 4, würde ich das also auf diesem Franchise aufbauen, könnte das auch irgendein Action-Thriller-Dings sein. Sieht mir auch nicht so richtig erkennbar aus, als wäre das unbedingt mit Matrix verwoben, wie die anderen Teile.
Weil ich hatte dir am Abend davor geschrieben, als nur diese Teaser da waren, und ich schrieb dir ja, dass ich sehr überrascht bin, dass das ganze Color-Coding, das der erste ja eingeführt hat, also das war ja ein ganz wichtiger Punkt, dass alle Szenen, die in der Matrix gespielt haben, sehr grün bzw. blaustichig, je nach Version, die man guckt, gewesen sind. Und dass dann die Szenen, die in der realen Welt gespielt haben, die waren eher so entsaturiert. Mhm. Dadurch hattest du eine klare Trennung, und es war ja Teil des Ganzen. Ne? Das hatte, und jetzt ist alles so sonnendurchflutet, was natürlich damit zu tun haben kann, dass am Ende von Revolutions, also dem dritten Teil, wird ja diese Matrix, glaube ich, rebootet, und dann wird so eine friedliche Zukunft aufgemacht, und da ist ja auch so ein Sonnenaufgang zu sehen, und ich weiß nicht, ob es das ist oder ob die jetzt einfach alles über den Haufen geworfen haben, aber ich habe sehr viel Kritik von Leuten gelesen, die geschrieben haben, also einer der visuell beeindruckendsten und mit dem größten Wiedererkennungswert der letzten Jahrzehnte ist jetzt zu einem Blockbuster geworden, der aussieht wie alle anderen.
Ja, und das finde ich eben auch. Ich finde es vor allem dann, also was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist der Moment, in dem man im Trailer schon sieht, dass Neo sehr viele Kugeln aufhält. Mhm. Weil der Moment, als er das erste Mal eine Kugel aufhält an Teil 1, ist der Moment, in dem er quasi das da meistert und den Code versteht. Und ich finde, wenn man einen solch ikonischen Moment dann mit, und jetzt hält er 100.000 Kugeln auf, gefühlt macht, dann verrät man so ein bisschen eine ganz wichtige Identität. Und ich mag sowas nicht, wenn man nur seine, und auch so selbstreferenziell, ich finde, das tut dann immer auch so ein bisschen weh, sich auf seine eigene erste Arbeit zu beziehen. Also für mir schmeckt der Trailer noch nicht wirklich gut. Da wird sicherlich auch noch einer kommen. Aber aus der Position heraus, muss ich sagen, hat das dann relativ leicht, dass ich im Kino mich noch darauf freue oder überrascht werde.
Ja, es gab eine.
Sind wir mal ehrlich, nach Teil 2 und 3, wenn der Film jetzt ein Jahr später käme, würde man sagen, oh, noch im vierten Teil, jetzt ist halt eine lange Pause. Das erhöht den Druck nochmal, aber bewiesen hat man in der Reihe noch nicht, dass man frische Ideen hatte.
Ja, ja.
Deswegen schauen wir mal an der Stelle.
Ja, ich bin auch, also ich muss sagen, ich bin nicht ganz so skeptisch wie du, weil ich erstmal. Ich hatte
mich auch den Trailer zu Snake Eyes.
Ich fand den tatsächlich nicht so schlecht. Es gibt ein paar Bilder, die ich gut finde. Mir hat so dieser Money Shot gefehlt, so, wo ich dachte, so, weil auch viel am Ende ist das halt wirklich so im Sekundenbruchteilen werden diese Schnitte abgehandelt. Dadurch habe ich, mein Auge konnte sich gar nicht setteln. Was ich schwierig finde, ist, dass, wie du selber sagst, auch sehr, sehr vieles daran erinnert an den ersten Teil. Man trifft sich wieder, man ist wieder so, sie wissen wieder nicht, was Phase ist.
Und hat wieder Alice im Wunderland.
Genau, Morpheus ist jetzt scheinbar jung.
Aber schön besetzt mit dem aus Candyman, dessen Namen schon wieder Abdul, der Zweite. Ja, ich könnte jetzt gucken, aber ja, ich gieße mir gerade Wasser ein.
Und da dachte ich dann auch so, okay, vieles ist wie vorher. Und ich weiß nicht, ob du, ich bin ja da mal ganz tief dann irgendwann auch drin, weil ich da sehr, weil ich dann auch neugierig bin. Und es gibt wohl schon Leaks, da habe ich mich nicht drüber informiert, aber es gibt jede Menge Theory-Videos. Und ich weiß nicht, ob du den Shot gesehen hast.
Was für Videos gibt es?
Theory-Videos. Okay. Und ich weiß nicht, ob du den einen Shot gesehen hast im Trailer, wo sie in einer Art Kino sind. Und im Hintergrund Matrix läuft. Hast du das gesehen?
Ja, also gesehen, aber nicht wahrgenommen wahrscheinlich.
Ja, und deswegen gibt es so erste Theorien, dass das möglicherweise, dass er sich selbst spielt, das finde ich super wild. Er spielt sich selbst und das quasi, also er spielt Keanu Reeves, der den Film Matrix gedreht hat und das aber, dass trotzdem innerhalb der Matrix passiert ist, um die Menschen zu kontrollieren. Und die Maschinen haben quasi den Menschen erlaubt, einen Film namens Matrix zu produzieren. Das klingt super weird, aber
Matruschka,
ja. Und ich dachte so, das könnte hinkommen, weil viele Theorievideos, die man sich so angucken kann, die deuten zumindest auf ähnliche Sachen hin. Und dann dachte ich aber auch, wenn sie das wirklich machen, ich glaube, dann verlasse ich den Kinosaal, weil das ist so absurd und klingt so scheiße, dass ich das auf gar keinen Fall sehen möchte.
Ich glaube halt auch, so viele Theorien, die bauen immer so einen Druck auf und egal wie so ein Film dann wird, geht das immer ein Stück weit nach hinten los. Stell dir mal vor, bei Spider-Man No Way Home gibt es keinen Andrew Garfield und keinen Tobey Maguire. Wie angepisst werden die Leute sein nach 2-3 Jahren, so, ja, jetzt kommt das Multiverse und da und die müssen und so weiter.
Das war ja ein bisschen bei WandaVision, wo alle gesagt haben, Morpheus steckt hinter allem, nicht Morpheus, sondern Mephisto steckt hinter allem. Ja. Und dann war ja das halt nicht. Und ganz viele sind dann tatsächlich enttäuscht.
Ja, Andrew Garfield hat auch nochmal gesagt, er ist nicht dabei. Jetzt wieder, gut, weiß man eben nicht, ob das eben so ist. Aber ja, für diese Theorien und dieser Hype ist dann auch, kann schnell nach hinten losgehen.
Aber es ist tatsächlich mal einer der Trailer gewesen, wo du wieder das Gefühl hattest, das Internet stand mal wieder Kopf. Also die Teaser, die dann am Tag vorher online gingen. Und auch ich war erstmal gepackt. Und ich dachte so, ich habe ja die ganze Zeit Angst gehabt vor dem vierten Teil, obwohl ich mich irgendwie heimlich drauf gefreut habe. Und jetzt bin ich intrigued, sagen wir es so. Aber noch nicht so, dass, also wie bei dir ist meine Skepsis auf jeden Fall nicht vom Tisch gewischt. Und die Wachowskis, jetzt ist es ja nur Lana Wachowski, die den macht, die haben in der Vergangenheit für meinen Geschmack nur ein einziges Mal gezeigt, dass sie was können und das war bei Matrix 1.
Sind wir auf jeden Fall gespannt und ich glaube, meine persönliche Fortsetzung, wenn sie dann irgendwann mal im Kino kommt, überhaupt wird Top Gun 2.
Ja?
Maverick, ey, dieser Shot, wie er selber fliegt, sieht einfach so gut aus.
Sieht wirklich gut aus. Aber
ich glaube, Tom Cruise ist jetzt in so einem Mix, nehmen wir jetzt mal Scientology raus, in so einem Mix aus schon immer sehr mächtig, aber also im Hollywood-Filmgeschäft, aber alles selber anpacken wollend und so sehr draufschauend, dass der das nicht durchgehen lässt, wenn das Ding nicht gut wird. Die ganzen letzten Filme waren ziemlicher Knaller mit ihm. Ich habe ja auch Barry Seals geliebt.
Ja.
Mega cooler Film.
Ich fand den ersten Top Gun schon nicht gut.
Ja, gut, dem traue ich zu, dass er einen richtig knaller zweiten Film macht. Traue ich dem zu.
Also bisher war er also selbst die Mumie fand ich nicht so schlecht wie alle anderen.
Stimmt, die Mumie, dieser Schrei.
Den fand ich nicht schlecht.
Ja, stimmt, aber das Monsters Universe von Universal haben sie tatsächlich versenkt mit dem Film.
Ja, na klar, also ich kann auch, ich glaube jedem, der sagt, er fand den Katastrophe und ich weiß nicht warum, aber der hat mich trotzdem unterhalten und alle von Tom Cruise, also selbst diese Oblivion, den ich auch gar nicht mal übel fand, also eigentlich hat der in den letzten Jahren keinen einzigen Fehlgriff gehabt, deswegen glaube ich dir, dass der gut wird, aber eine Fortsetzung, auf die ich mich freue, nee, das würde ich jetzt nicht sagen.
Oh doch, da habe ich echt diese eine Shot, wie er mit dem Flieger, ich denke immer wieder daran.
Das ist krass, ja.
Ja, und ich glaube,
ich freue mich auf den nächsten Mission Impossible tatsächlich.
Das könnte ein Screen X-Film sein. Ja, aber da ist der letzte Film nicht so lange her. Ich meinte jetzt mit einer langen Pause. Der letzte Mission Impossible war so grandios, das wird auch mega gut.
Reden wir über Kate oder bist du Just Recall?
Ich rede mal kurz Just Recall. Ich bin ja oft bei den alleingesehenen Filmen nicht ganz so ausführlich wie du, aber mich hat der interessiert. Das ist der neue Film von Christian Schwocho. Der hat ja Bad Banks, krasse, gute Serie gemacht, auch bei The Crown mit inszeniert. Der ist ja nicht so der Serienmensch. Mit Luna Wedler und Jannis Niewöhner in den Hauptrollen. Luna Wedler habe ich ja geliebt in Das schönste Mädchen der Welt. Hast du den inzwischen mal gesehen?
Nein.
Wirklich, wenn du mal kannst, tu das. Und Jannis Niewöhner, sie spielt Maxi, die mit ihren Eltern, die Eltern sind so ein bisschen Hippie, Vater Deutscher, Mutter ist Französin, hat noch zwei kleine Brüder und es kommt zu einem Anschlag in der Wohnung von denen. Ihre kleinen Brüder sterben, ihre Mutter stirbt, der Vater überlebt. Weil der Vater ein Paket annimmt für eine Nachbarin, die nicht zu Hause ist und das bei sich zu Hause hinstellt, weil damit die Nachbarin es abholt, dieses Ding geht hoch, ist eine Bombe. Und die beiden natürlich am Boden zerstört und die beiden finden auch nicht so richtig zueinander. Der Weg von Tochter und Vater fangen an, sich so ein bisschen zu trennen und Maxi lernt einen Jungen kennen namens Karl, der ihr so, weil die Presse sie verfolgt auf der Straße, sind natürlich aufmerksam auf diese Geschichte und wollen am liebsten so bildmäßig erste Stimmen und so. Und der rettet sie auch in so ein Lokal und sagt, hier, nimm mein Cappy und so und lauf damit, dann erkennt dich vielleicht keiner so schnell. So kommen die so ein bisschen ins Gespräch. Und er ist aber selbst ein sehr politisch Engagierter und erkennt in ihr so ein bisschen eine Schlüsselfigur, in ihrem Opfersein, das auszunutzen. Weil was der Film ganz früh macht und revealed nach 10 Minuten ist, dass er der Attentäter ist.
Nach 10 Minuten?
Nach 10 oder 15 Minuten macht Christian Schwoche Folgendes, dass er sehr früh dem Publikum den Winkel aufgibt, dass dieser Typ gezielt diesen Anschlag stattfinden lässt, um Feindbilder zu schaffen, um gegen den Islam zu hetzen und gleichzeitig, weil er Bewegung einer neuen europäischen Rechte ist, einer jungen rechten Bewegung, die sich immer auch dann in Brüssel oder Straßburg oder wo auch immer zusammenfindet zu großen Kundgebungen und gezielt eben Anschläge plant und da auch bereit ist, Richtung Märtyrerei zu gehen. Christian Schwoche sagt, er hat viel recherchiert, vor allem online, weil man ihn zu sehr kennt, als dass man irgendwie in diese Szenen abtauchen könnte und dass eben diese neuen Rechten nicht mehr alle Springerstiefel, Glatze und Tattoos und Thorsteiner-Klamotten zu erkennen sind, sondern es unglaublich schwer ist, nachzuverfolgen, wie die sich organisieren, der identitäre Weg.
Das finde ich eine geile Aussage. Man kennt mich zu sehr. Ich habe von dem noch nie gehört.
Nee, kennst du? Ja, ist schon so ein Gesicht, ist schon so ein Regisseur in Deutschland. Naja, in Deutschland, ich kenne Christian Schwoche schon. Beziehungsweise, ich glaube, oder ich weiß aber gesagt, ich kenne mich zu sehr, oder es war vielleicht zu schwer, da ranzukommen, oder er meinte, oder da, wo er recherchieren wollte in irgendeiner Stadt, ist es zu schwierig. Es klang aus dem Kontext jetzt vielleicht gerissen blöd. In dem Interview, das ich gelesen habe, klang es nicht so arrogant, wie es jetzt vielleicht, also ich glaube, das nicht war so gemeint. Auf jeden Fall geht dieser Film eben darum, wie sich so junge Rechte heutzutage formieren und wie schnell sowas eskalieren kann. Und der Film schafft der geht gut 2 Stunden, der macht in den ersten Stunden einen richtig starken Unterbau. Und das liegt an Luna Wedler, die so intrinsisch, wenn sie, wie ihr das Herz bricht, als sie versteht, dass ihre Mutter tot ist und ihre Brüder tot sind. Das geht einem so nah, die ist eine so starke Schauspielerin, die reißt jede Szene an sich. Nur das Problem ist, in der zweiten Hälfte eskaliert der Film so schnell, so groß, dass gefühlt irgendwann die Straßen brennen und der Film heißt Je suis Karl. Es erinnert so ein bisschen an Je suis Charlie Hebdo, an die Anschläge, an die Redaktion dort. Und das wäre besser aufgehoben, aus dem Film eine Miniserie zu machen, weil man so diese Radikalisierung in viel mehr Stufen hätte, glaube ich, miterleben müssen. So will er zu schnell raus auf die Straßen, wo auf einmal Leute, die dunkelhäutig sind und so weiter, gejagt werden. Erinnert natürlich auch so ein bisschen an Bilder aus Chemnitz hier.
Aber dafür wurde doch Joker gefeiert. Der macht doch das auch genauso.
Joker bleibt bei einer Figur und wie sich die Außenwelt daran so orientiert. Mhm. Aber er selbst will ja das gar nicht so stark nach außen tragen.
Genau, aber da wurde ja auch innerhalb von 15 Minuten ist plötzlich eine ganze Bewegung auf der Straße, die sich auch nie erklärt. Aber
du hast immer parallel diese Unzufriedenheit schon in Gotham City gehabt. Du hattest das Potenzial, war da. Mhm. Das wird hier nicht angesprochen. Dieses Potenzial, diese Wut da draußen ist nicht Thema. Es wird eher von diesen Hauptfiguren dann nach außen getragen und gestreut. Und da dreht so ein bisschen in eine falsche Richtung. Auf jeden Fall will ich sagen, der Film, der ist okay, interessant. Nur leider verspielt er in der zweiten Hälfte, finde ich, zu viel von seinem Potenzial. Aus der ersten Hälfte. Er hat starke Akteure, er sieht auch gut gefilmt aus. Ich habe mir noch ein bisschen mehr erhofft. Ich hatte mehr Klasse von dem Film einfach noch gehört, dass er unglaublich stark und tiefgreifend gehen soll. Er hat seine Momente, die auch unter die Haut gehen, aber hinten raus übertreibt das einfach zu sehr. Und das fand ich so ein bisschen schade. Da bleibt eine ganze Menge liegen. Just Wie Karl kann man gerne anschauen. Ich würde aber empfehlen, die Erwartungen etwas einzuschränken. Startet diese Woche, also heute, wo der Podcast rauskommt, am 16. September.
Okay. Dann lass uns noch über Kate sprechen, der neu auf Netflix gestartet ist, mit Mary Elizabeth Winstead als John Wick-Verschnitt, kann man sagen.
Oder Uma Thurman, Kill Bill-Verschnitt.
Ja, Crank ist natürlich ein Inspirator.
Atomic Blonde.
Ja, ich muss sagen, sie sieht wirklich zum Verwechseln ähnlich wie die junge Sigourney Weaver, muss ich sagen. Also was die Körpergröße angeht, was die Physis angeht, auch der Haarschnitt in dem Fall, die war wirklich zum Verwechseln ähnlich. Und ich mag Mary Elizabeth Winstead eigentlich. In diesem Film spielt sie jetzt eine Profikillerin und schon nach kürzester Zeit wird klar, bei ihrem, natürlich, wann auch sonst, ihrem letzten Einsatz wird sie vergiftet, beziehungsweise wird also so sehr vergiftet, dass sie, die Ärzte ihr sagen, sie hat noch 24 Stunden zu leben, maximal. Und dann beschließt sie, irgendwas zu tun. Ja, das ihre Ziele werden mir nie ganz klar. Also sie zieht dann los und will dann, begibt sich in Japan, wo sie, oder Tokio ist sie, glaube ich.
Ja, sie will sich rächen an dem, der ihr das angetan hat.
Das genau, aber das, Motiv. Ja, nee, wobei, also finde ich, dieses Motiv ist nicht so klar. Sie zieht dann los, sagt dann so, wer ist das jetzt gewesen? Und dann zieht sie mal hier hin und darüber. Und mir ist nicht klar geworden, was denn dann eigentlich passiert, wenn sie sich zu ihrem Obermotz durchgeschossen hat, weil will sie antworten, was will sie eigentlich? Am Anfang sagt sie noch, sie wollte immer Familie haben, das Leben wurde ihr aber nie gegeben, weil sie, wie das auch so typisch ist, von einer Organisation wurde sie im Kindesalter schon regelrecht umprogrammiert und zu so einer Profikillerin ausgebildet und Teil dieser Organisation ist Woody Harrelson. Was dessen Charakterentwicklung angeht, das kannst du dir in den ersten 20 Sekunden erraten. Und darüber hinaus trifft sie dann auf ein junges Mädel, die ist die Tochter eines ihrer früheren Opfer und die müssen sich dann zusammentun. Dieses Mädchen kann etwa so gut schauspielen wie ich.
Die ist wirklich nervig.
Die ist richtig kacke, also richtig kacke. Und meine Frau meinte auch, Mary Elizabeth Winstead wirkt die ganze Zeit wie so ein Lichtdubel, wie so ein Stand-in. Wie eine, wenn die Schauspielerin gerade im Trailer sitzt und wartet, dass die endlich das Set eingerichtet haben, dann stehen ja immer so Leute dann in der Rolle, die gleich groß sind. Dann warten die echten Schauspieler in ihrem Trailer, bis dann das richtige, die Kamera eingerichtet ist und das Licht sitzt. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Mary Elizabeth Winstead ist noch der stärkste Teil daran, aber ich finde alle richtig schlecht. Woody Harrelson wirkt, als hätte er gar keinen Bock. Also hätte jemand zwischen Venom 2 und irgendeinem anderen Ding gesagt, so Woody, komm, mach mal das Ding, sag mal drei Sätze.
Aber ich finde trotzdem, dass er immer eine Präsenz hat, die selbst der dümmsten Figur immer noch das Gefühl gibt, okay, das spielt jetzt zumindest Woody Harrelson und nicht irgendwer.
Ja, aber das ist der Woody Harrelson-Bonus. Ich finde, gutes Schauspiel ist das nicht. Nö, und das reicht mir
der
nicht.
Der ist aber eine coole Sau, bleibt der auch.
Ich finde, also dann fängt der Film ja relativ schnell an, blutig zu werden und in Action-Szenen auszuarten. Und
findest du denn diese Action?
Da war ich hin und her gerissen. Du sagst es in deiner Kritik ja auch. Und bei mir ist es so, es gab immer wieder Szenen, wo die Kamerafahrt, so, also sie boxt jemand aus dem Fenster und die Kamera folgt ihm durch das Fenster auf das Dach, wo er dann darunter kracht. Aber ganz oft ist es auch so, dass Gegner mit dem Rücken zur Kamera stehen und man überhaupt nicht sieht, was sie macht. Ganz viele Kamerafahrten oder Kameraeinstellungen sind so gewählt, dass selbst die Schüsse, die Messerstiche, dass man die eigentlich nicht wahrnehmen kann. Und das fand ich, also das war auch wieder so Action, mit der ich nichts anfangen kann, obwohl es in Ansätzen wesentlich besser war als sowas wie Mile 22 oder jetzt neulich auch Snake Eyes, wo ich den Trailer richtig gut fand.
Aber der hat aber dann wiederum, das fand ich halt so schizophren, hat der halt so Momente, wo er 15 Sekunden lang laufen lässt und da wird aber auch richtig gemetzelt und da geht es dann richtig ab. Mhm. Also dieser Film zeigt immer wieder, dass er es kann und dann sagt er 10 Sekunden später, aber ich habe keinen Bock und mache jetzt eine Minute schlechte Action.
Genau.
Ein Beispiel ist, dass er auch so, er setzt eine 180 Grad Kamera ein, um einmal den Kopf, um die Decke auf den Boden zu stellen und umgekehrt. Und macht diesen Shot einmal und macht ihn 20 Sekunden später nochmal mit doppeltem Tempo und du sagst, einmal war es cool, aber genau mit dem zweiten Mal hast du es jetzt verbockt. Und so ist dieser Film immer wieder total unsicher, wie er diese Action inszenieren soll. Also das war beim Sehen so, als hätten zwei Regisseure sich die Szene in der Mitte geteilt und der eine inszeniert die erste Hälfte und der andere die andere. Ganz merkwürdig bei Kate. Hat man selten.
Ja, und ich fand das, also er wurde gegen Ende immer schwächer. Also er bremst dann immer wieder aus. Die Action wird nicht stärker, sondern es wird eher schlechter. Und auch, weil sie ja, ne, im Begriff ist, quasi immer mehr abzubauen körperlich, bremst der Film immer wieder auch ab. Und also ich hatte das Gefühl, das Finale war eine absolute Katastrophe. Das war gar nichts. Also der war minimal besser als dieser Jolt, den ich neulich besprochen hatte mit Kate Beckinsale, der ja so ein Amazon-Original war. Aber ich hatte so Vergleiche gelesen. Da Leute meinten so, oh, endlich mal wieder ein John Wick mit Frauen. Also so wie Atomic Blonde. Nee, das ist absoluter Quatsch gewesen. Das hat mir überhaupt nichts gegeben.
Das sind höchstens die Inspirationen an Filmen. Aber
ja, also die Optik war krass. Ich muss sagen, so was die mit aus den Bildern rausgeholt haben, da ist Tokio aber auch ein sehr dankbares Setting mit sehr neonverhangenen Seitenstraßen und so. Das war toll gemacht. Es gibt aber auch so eine Fluchtsequenz mit einem Auto mit Unterbodenbeleuchtung sieht aus wie eine Zwischensequenz aus Need for Speed Underground 2. Das ist ganz fieses CGI und das ist ein Film, der mehr als, also der ist wirklich Style over Substance in jeder Hinsicht und ansonsten kann ja gar nichts.
So ist es halt. Aber wir haben drüber geredet. Wir haben ihn gesehen. Bevor wir gleich zu Dune kommen und dem 80er-Version von Dune und der Entstehungsgeschichte zu Dune, also ganz viel Dune, den man, glaube ich, eigentlich Dune ausspricht und nicht Dune. Ich glaube, wir Deutschen machen das falsch,
ja.
Es heißt, glaube ich, eigentlich Dune. Aber klären wir gleich, denn jetzt kommen wir erstmal zur Werbung.
Was ist es denn, Robert? Sag doch mal.
Es ist, Achtung, ja? Fängt mit K an.
Koro-Drogerie.
Unglaublich.
Krass, wie ich darauf gekommen bin.
Unglaublich. Wie könntest du mit so einer schlechten amerikanischen Synchro sprechen? Ist Koro-Drogerie. Unglaublich. Nee, ohne Witz. Leute, Großpackungen. Hallo, Großpackungen. Haltbare Lebensmittel in großen Mengen. Sei das 5 Kilo Reis oder sei das Agavendicksaft, sei das richtig geile Snacks. Ohne Witz. Erdnüsse mit Barbecue-Kruste verpackt zum Beispiel. Oder du hast Erdbeeren mit weißer Schokolade. Die haben wirklich sehr abgefahrene, doch etwas dickmachende und auch sehr gesunde Snacks, aber das geht auch bis hin zu Tiernahrung beispielsweise, die bei euch zu Hause im Haus, David, ja auch regelmäßig gebraucht wird, haben die unglaublich viele haltbare Lebensmittel und die müssen dann nicht extra noch zum Einzelhandel, das verkürzt die Wege, das ist nachhaltig und vor allem sind die Preise sehr transparent. Man kann bei Koro jederzeit also sehen, was hat ein Produkt mal gekostet, wie ist der Preis jetzt und wenn ihr dort bestellen wollt, dann lasst euch erstens nicht abhalten und zweitens könnt ihr mit dem Code SCHWAFEL5, also Schwafel als Wort und direkt die 5 als Zahl geschrieben hinten dran, nochmal 5% obendrauf sparen. Eines meiner Lieblingsprodukte nach wie vor die geile Schnitte. Das heißt wirklich geile Schnitte, ist lecker. Ganz viel, ist wie so Bounty in Bio, ist geil.
Cool, also mit Kokosgeschmack.
Mit Kokosgeschmack.
Ja, Flocke wäre neulich fast gestorben, weil wir die Koro-Bestellung nicht abgeschickt haben und Flocke ernährt sich quasi nur noch von Hundefutter von Koro und wenn Koro mal nicht liefert.
Nee, wenn ihr Koro liefert, immer. Wenn ihr vergesst zu bestellen, dann ist der Unterschied.
Ja, das ist dasselbe. Flocke soll sich auch nicht so haben, Mann.
Wer braucht schon Essen?
Ja.
Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Koro Drogerie und damit gehen wir wieder raus aus der Werbung hin zu Dune.
Dune. Ich würde mal sagen, ich fange mal an, damit so ein bisschen mit dir zusammen die Hintergrundgeschichte oder die Entstehungsgeschichte durchzugehen. Also, ja, es gibt das erste Buch von Frank Herbert. Das hat er so
65?
Ja, also schon früher. Das ist tatsächlich in einem Automobilmagazin veröffentlicht worden. Das fand ich ganz strange. Das erste Buch war eigentlich mal zweigeteilt auch und das wurde dann wiederum in 8 Segmente unterteilt und als kleine Geschichtsteile wurde das so in so einem Heft veröffentlicht und erst später als Buch, also 1965 veröffentlicht. Und daraufhin folgend hat er dann über die Jahre jetzt 6 weitere Teile gemacht. Ich glaube, der zweite ist Dune Messiah, es gab Children of Dune, God Emperor of Dune und den Rest habe ich dann jetzt auch schon wieder vergessen. Ist aber egal, denn das ist, gilt, ich glaube, das erste Buch hat den Nebula Award bekommen, was für Science-Fiction-Autoren, das ist die größte Auszeichnung. Gab auch den Hugo Award, was auch eine wichtige Auszeichnung für Science-Fiction-Autoren ist. Und es ist also wirklich eines der wichtigsten Bücher unserer Zeit und dieses Genres. Und man wundert sich so ein bisschen, muss man sagen, dass so mit Denis Villeneuve und David Lynch eigentlich wirklich nur 2 filmische Versionen dazu existieren, abgesehen von so einer TV-Serie. Aber es liegt auch wirklich daran, dass dieses erste Buch ein wahnsinniger Brocken ist und ganz viele Dinge da drin vorkamen. Das erste Mal 1970 hat sich Arthur P. Johnson die Rechte daran gesichert. Das ist der Mann, der vorher die Planet der Affen-Filme gemacht hat, die damals mit diesen wirklich drolligen Kostümen noch und Charlton Heston, der vor der Freiheitsstatue kniet und so. Und da hätte man eigentlich glauben können, ja, der hat ja schon mal dieses eine Franchise auf den Weg gebracht, kriegt er mit Dune auch hin, aber der ist dann leider verstorben 3 Jahre später. Der wollte tatsächlich David Lean als Regisseur einsetzen. Das ist der Regisseur, der Lawrence von Arabien gemacht hat. Also auch ein riesiges Epos und ich muss sagen.
Und der Wüstenerfahren war da.
Dementsprechend, ne? Der weiß, wie sich das anfühlt, mit Sand zwischen den Zähnen zu arbeiten. Und ich muss gestehen, das hätte ich sehr gerne gesehen. So, dann kommt die nächste Version von.
Nee, alles gut.
Was denn?
Nee, ich war Sand zwischen den Zähnen, Zehen und Szenen.
Ja.
Das war, sorry.
Nicht so schlimm, Robert. Ja, ich bin der Mann für die Infos.
Ich bin der Dumme. Okay. So, wir müssen die Zielgruppen ja beidseitig abholen.
So, dann kommt die Version, über die ihr vielleicht schon gehört habt. Es gibt eine große Doku und es gibt ein Video von mir dazu. Beides ungefähr gleichwertig gut, möchte ich jetzt hier mal so sagen. Alejandro Jodorowsky wollte 1975 ungefähr, hat der von einem Freund das Buch in die Hand gedrückt bekommen. Der Freund hat gesagt, das Buch ist voll geil. Und Jodorowsky sagte, habe ich nicht gelesen, aber mein Freund hat gesagt, soll super sein. Ich mache da jetzt einen Film zu. Der hatte mit The Holy Mountain und was hat er vorher gemacht? El Topo, glaube ich. Zwei Filme, die so in der Kunstszene, gerade in Frankreich, ist der richtig durch die Decke gegangen. Und dann kam so ein französischer Filmproduzent und hat gesagt, so egal, was du als nächstes machst, ich finanziere dir das. Und dann hat er gesagt, ich will Dune machen und hat sich dann zusammengesetzt mit einer ganzen Reihe von Künstlern. Er hat sich den französischen Comiczeichner Möbius geholt, er hat sich den Industriezeichner Chris Voss geholt, der so auch die Perry Rhodan-Cover gemacht hat und der ist spezialisiert darauf gewesen, so richtig so Strukturen und Raumschiffe zu zeichnen. H.R. Giger war jemand, den er rangeholt hat, der wurde ihm irgendwie vorgestellt. Und der hat dann nur diese ganzen Harkonnen-Planeten und so hat der gezeichnet. Es gibt wahnsinnig tolle Zeichnungen und Storyboards-Sketches von denen. Und das ist ein Riesending geworden. Also der hatte dann irgendwie 15 Millionen Dollar schon irgendwie zugesprochen bekommen und hatte schon weit über die Hälfte davon ausgegeben, bevor dieser Film überhaupt je gedreht wurde. Unter anderem war sein Plan Salvador Dali, den Künstler, zu engagieren und um den als Imperator einzusetzen. Und Salvador Dali hat gesagt, ja, mach da mit, aber er will 100.000 Dollar pro Tag. Pro Tag. Und Alejandro Jodorowsky, der ja zu dem Zeitpunkt noch ne, absolutes Go von seinem Produzenten hatte, hat gesagt, geil, mach ich. Und er wollte Musik von Pink Floyd und Orson Welles sollte den Harkonnen-Imperator spielen und Mick Jagger sollte mitspielen und der Sohn von Mick Jagger sollte Paul Atreides sein und ist irre. Also es war wirklich, diese Version ist völlig crazy, weil sie auch sich überhaupt nicht an Dune hält. Also Spice ist da keine Substanz, keine Orange, ne, wie jetzt im neuen Film von Denis Villeneuve sind es ja wie so kleine Kristalle, die über dem Sand schweben. Hier ist es wäre ein blauer Schwamm gewesen. Der Harkonnen-Imperator, dessen Thron sollte eine riesige Toilette sein, ne, um so ein bisschen dieses
Kapitalismus-Scheiße.
Ja, diese gefräßige und ja. So abzuhandeln. Dann sollte die H.R. Giger hat so, ne, wieder seine typischen Bilder erzeugt, dieses Albtraumhafte. Es gab so riesige Messer, die aus den Brücken der Harkonnen herausgeragt haben und jeden erstochen hätten, der sich denen genähert hätte und so. Super weird, ganz, ganz crazy. Und dann irgendwann hat in Frankreich dann halt dieser Typ gesagt, mit dem er das machen wollte, geht nicht, können wir nicht bezahlen, ist zu teuer. Ne? Für damalige Verhältnisse war das ein Riesending und dann ist das komplett zerfallen. Das Drehbuch hatte er mit Dan O'Bannon gemacht. Der ist vorher, ne, hat er mit John Carpenter zusammengearbeitet und der hatte danach einen Nervenzusammenbruch, weil er so viel Zeit investiert hatte da rein und ist dann an Ridley Scott geraten. Weil das hatte sich auch so ein bisschen verknüpft. Hier wird es so ein bisschen komisch, erzähle ich aber gleich. Und die haben dann zusammen Alien gemacht, um das mal zu sagen. Und die haben sich dann H.R. Giger, Chris Voss, Möbius, haben die sich dann alle rübergeholt. Das ist quasi die Geschichte, die ich in meinem Video erzähle. Und Jodorowsky, ja, sitzt heute immer wieder in Dokus. Also aktuell sitzt er in allen möglichen YouTube-Videos und Interviews und lästert über Denis Villeneuves Version. Er hat den natürlich noch nicht gesehen, aber die Trailer findet er alle scheiße. Weil er wollte sowas ganz Halluzinatorisches machen und er sagt immer in der Doku, I wanted to create a prophet of the mind for the young generation. Musst du dir mal angucken, gibt's auf YouTube, kann man sich tatsächlich die deutsch synchronisierte Arte-Fassung davon angucken. 1,5 Stunden, super interessant. Besonders, weil es halt ein Film ist, der, ich glaube, ohne Jodorowskys Dune hätten wir heute Alien nicht, hätten wir heute Star Wars nicht, denn ganz viele Sachen, die man in diesen Storyboard-Sequenzen sieht, ne, Jodorowsky hat ein Buch zu Hause und blättert in dieser Doku auch durch und Star Wars hat sich davon inspirieren lassen, weil diese Storyboards gingen damals in Hollywood rum, weil die alle möglichen Studios versucht haben zu akquirieren und 20th Century Fox zum Beispiel hat wohl ganz genau hingeguckt und hat gesagt, okay, mitschreiben. Das ist halt super spannend gewesen, ist aber leider dann eben daran zerbrochen. Und 1978 hat Dino De Laurentiis, den kennt man als einen der damals größten Produzenten. Ich glaube, der war eher, ich weiß nicht, der hatte kein Studio, ich glaube, der war unabhängig. Auf jeden Fall hat der sich die Rechte daran gesichert und hat dann Ridley Scott engagiert, was irgendwie ganz skurril war, weil der mit den anderen Jungs ja dann schon an Alien beteiligt war und eigentlich Blade Runner auch machen wollte, aber der war total begeistert von der Idee, Dune zu machen, hat dann 7 Monate an Dune tatsächlich ein bisschen an der Pre-Production gearbeitet, dann ist aber leider sein Bruder Frank gestorben, Frank Scott, und hat er sich zurückgezogen daraus und hat dann daraufhin Blade Runner gemacht, weil er auch auf die Dune-Produktion zu lange hätte warten müssen. Und 1981 hatte Dino De Laurentiis dann endlich jemanden gefunden, nämlich den jungen David Lynch. David Lynch hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht so diese großen Klassiker gemacht. Also
der Elefantenmensch gemacht.
Ne, genau, es war der Elefantenmensch und Eraserhead, die beiden hat er vorher gemacht, aber ne, für was man ihn kennt, Twin Peaks, Lost Highway,
Mulholland
Drive, die sind alle noch nicht entstanden gewesen. Also dieser weirde Indie-Regisseur, der war damals noch nicht, sondern der sollte tatsächlich, ich glaube, die Rückkehr der Jedi-Ritter sogar inszenieren und hat das abgesagt extra für Dune und hatte auch ein fettes Budget bekommen. Eigentlich muss man sagen, für damalige Verhältnisse, ich glaube, 42 Millionen Dollar.
40 Millionen hat er gekostet.
Genau, 40 Millionen hat er bekommen und eigentlich genug Geld, muss man sagen, aber er hat sich hinterher immer wieder beschwert. Bis heute sagt David Lynch, das ist sein großes Versagen seiner Karriere gewesen. Er hätte nicht genug Zeit, er hätte nicht genug Geld gehabt, um die Effekte zu machen, die er wollte. Und musste immer wieder Kompromisse eingehen. Und du hast ihn ja jetzt auch gesehen, ne? Sind zwei.
Die Effekte, also die Körperschilde sind absoluter Müll.
Das ist geil.
Müll, wirklich, ja. Ganz groß. Also wie man darauf kommt, auch diese Stadtschilde, das muss man in den 80ern, hätte man auch schon anders lösen können. Also das sieht so scheiße aus. Ich finde aber auch die Besetzung teilweise katastrophal.
Ja, Kyle MacLachlan finde ich, der ist viel zu alt, ist auch nicht wirklich gut.
Ich finde auch Patrick Stewart. Der hat überhaupt keine Füße, also die Kampfsequenzen sehen lächerlich aus. Ich finde sowohl die Figur des Dings Idaho, wie heißt der mit vorne?
Duncan Idaho,
als auch Gurney, also die sind super ersetzbar.
Ja, Duncan Idaho stirbt ja auch ganz unzeremoniell, auch an einer anderen Stelle im Buch. Es gibt ganz viele Veränderungen
Den Baron finde ich so abgedreht, ehrlich gesagt, ganz cool.
Ja, aber auch schon wieder, das ist zu cringig. Ich finde zum Beispiel auch Brad Dourif, der spielt ja den Berater, der in der neuen Version von David Dastmalchian gespielt wird. Und das ist, diese Szenen, die ersten Szenen sind so weird.
Aber ich sag dir, das Schlimmste für mich ist Sting. Also Sting. Ja, da oben ohne in seinem Goldschlipper steht. Denken so, was ist das denn? Also das mit Sting geht gar nicht.
Ja, der ist halt viel zu voll, ne? Also er fängt erstmal an mit einem Voice-Over von.
Nee, nicht mal Voice-Over, die guckt dir ins Gesicht.
Genau, sie guckt uns ins Gesicht.
Womit kein Voice-Over mehr ist, eine Erzählerin ist es.
Ja, doch. Mann, es tut mir leid.
Du bist doch immer der Erste, der das filmisch sauber voneinander trennen will. Recht. Ich will dich nicht korrigieren, ich will nur nicht Falsches raustragen.
Virginia Madsen, ich glaube, als Prinzessin Irolan oder so heißt sie, das ist die Tochter vom Imperator, sitzt da und erzählt uns erstmal, wo sind wir, was machen wir danach, switcht der Film. Dann wieder eine andere Stimme, die man in einer deutschen Version fast nicht versteht, die dann uns erzählt, was für Planeten und was für Häuser es gibt. Und danach sind wir dann auf dem Planeten des Imperators. Der Imperator trifft sich mit irgendeinem langen Gehirn. Ding.
Okay, kannst du mir dazu mal sagen, was das ist? Weil
das ist so ein Traveler, heißen die, glaube ich. Das sind so Wesen, die sorgen dafür, dass diese interdimensionale Weltenreise quasi funktioniert.
Okay.
Also es gibt ja diese Tore, die den Weltraum quasi falten und die machen, dass das überhaupt geht, glaube ich. Das sind Menschen, die in so einen Transformationsprozess gepackt werden. Das sind eigentlich mal Menschen gewesen und sie sind hinterher nicht mehr zu erkennen. Und mit denen unterhält er sich am Anfang und dann ist man erst auf Caladan bei den Atreides, dann später bei den Horkonnen und übelst viele Figuren, die drin vorkommen, also noch mehr als im neuen Film. Und die beiden Bücher werden in einen Film gequetscht, in 2,5 Stunden. Und da wird nicht nur viel verändert, sondern du merkst dann auch, ich weiß nicht, ob wir vorher oder jetzt im Podcast drüber gesprochen hatten, die hatten ja ursprünglich, die ursprüngliche Schnittfassung, die Rohfassung von David Lynch war 5 Stunden lang.
Das hast du gerade gesagt.
Genau. In dieser Version waren dann viele Dinge dann noch besser erklärt, natürlich ein bisschen langsamer erklärt. Und dann haben die Produzenten hinterher diese Version zusammengeschnitten. Und alle Sachen, die sie dann nicht mehr anders erklären konnten, die passieren dann so als innere Monologe. Und das ist ganz grober Schrott. Also dann kommt eine Figur rein, Kyle MacLachlan sagt irgendwas und dann sagt er so, was hat er nur im Schilde? Oder was führt er nur im Schilde? Und das wirkt erstmal ganz komisch, weil als das erste Mal, als es passierte, dachte ich so, hä, war das jetzt ein Dubbing-Fehler oder so? Also ist das in der deutschen Synchro irgendwie falsch schiefgelaufen? Aber nein, das sind so innere Monologe, die nur eingeführt wurden, weil das Produktions- oder die Produzenten gesagt haben, ja gut, jetzt haben wir den so zusammengeschnitten, jetzt macht es halt noch weniger Sinn. Deswegen brauchtest du wahrscheinlich auch wirklich dieses Spickzettel im Kino damals.
Was halt so eine grundsätzlich dumme Idee ist, also dass Figuren, dass du nicht filmst, was passiert und auch nicht erklärst filmisch, warum eine Figur so empfindet, wie sie empfindet, das ist halt die billigste Form der Inszenierung. Wir hatten das ja zuletzt mit Chaos Walking, wo sie ja mit dem Noise, dem Lärm, quasi immer sagen, was sind gerade die Gedanken der Figuren. Und das ist eine so nervige und einfältige und plumpe Art der Inszenierung, das ist wirklich, da brauchst du dann auch keine Schauspieler mehr, weil du brauchst bloß die Gedanken reden lassen. Und das hat mich massiv gestört bei Dune. Aber klar, wenn du von 5 Stunden auf nicht mal 2,5 Stunden rund, nee, 2 Stunden.
2 Stunden, 17 Minuten.
2 Stunden, 17 Minuten runterschneiden musst, dann ist das ja absolut, also keine Ahnung, ist diese lange Version jemals von wem gesehen worden? Nein.
Es gibt eine 180-Minuten-Version, die auch wieder umgeschnitten wurde, die hat David Lynch regelrecht disowned. Also da hat er sich auch als Regisseur rausnehmen lassen und deswegen ist der Regisseur Alan Smithy, der ja so ein Pseudonym ist für Regisseure, die nicht genannt werden möchten, weil er sagt, so, das ist ja nur noch Quatsch. Ne, da hat ja jemand einfach nur wahllos Zeug zusammengeschnitten. David Lynch hat in Interviews hinterher gesagt, es gibt keine Version, wo er sagen würde, das ist der Film, den ich hätte machen wollen. Weil das hat er nie von Anfang an, also schon im Skriptprozess meinte er, hat er so viele Kompromisse eingegangen, dass er sich so sehr verkauft hat, dass er sich bis heute dafür schämt. Und deswegen ist das halt einfach nicht der Film, den man wollte. Es ist auch ein Flop geworden. Und es ist auch irgendwie verständlich so. Ich muss sagen, er hat Sachen wie zum Beispiel das Design, das finde ich nicht schlecht. Ich finde das im neuen Film sehr viel kohärenter, weil Denis Villeneuve sich über die Welt wirklich Gedanken gemacht hat. Hier ist alles noch sehr bunt oder sehr düster. Bei den Harkonnen ist es auf der einen Seite, draußen hast du das Gefühl, es sieht aus wie ein Alienplanet. Drinnen sieht es aus wie in so einer Pop-Art-Deko-Nummer.
Das ist ganz komisch. Beim Imperator ist hinten gefühlt die Skyline von New York City zu sehen.
Ja.
Mich auch fragst, was ist das
denn? Wie Coruscant
aus Star Wars. Dann wiederum war ich überrascht, wie gut es aber aussieht, wenn so ein Raumschiff landet und dann laufen sie unter diesen riesen Raumschiffen lang. Das sah wieder ganz gut aus. Mhm. Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie mit ihren Wir haben ja auch darüber geredet, was die 90er Jahre für die CGI-Technik bedeutet haben. Und da sind wir ja mit dem Film noch nicht, weil wir noch Anfang der 80er sind. Manche Sachen sind wirklich gelungen und andere sehen so aus, als hätte man, also wenn du mir überlegst, er hat einen 5-Stunden-Film gemacht, hätte man vorher einen richtigen Fahrplan gehabt, wie viel mehr Geld man hätte in diese 2,5 Stunden stecken können und wie viel Budget letztendlich dem Messer oder der Schere zum Opfer gefallen ist bei diesem Film.
Ja, wie bitter, ne?
Unglaublich.
Also Patrick Stewart hat hinterher in Interviews immer wieder erzählt, dass es jeder Schauspieler hat mindestens 2 große Szenenabfolgen, also so richtig so lange Sachen gedreht, die hinterher gar nicht mehr zu sehen waren und die völlig rausgeflogen sind. Und das ist verständlich. Also der Film ist bei Minute 50 ist der Film da, wo Denis Villeneuves Version endet. Also es gibt
viel später.
Viel später?
Ja, ich habe gestern noch, also ich habe ja gestern geguckt und genau drauf geschaut. Ich glaube, der Film von Lynch hat nur noch 40 oder 50 Minuten Laufzeit, okay. Da wo Villeneuve öffnet.
Ich war mir nicht mehr sicher, ob der erste Part so schnell heruntergenudelt wird, aber nee, das ist es gar nicht. Da gibt es so absurde Sequenzen zum Beispiel. Es gibt im neuen Film wie im alten Film ein Training, wo diese Schilde das erste Mal auch eingeführt werden. Und die sehen wirklich drollig aus. Es ist wie Tron in Scheiße.
Also wenn du es rückwärts guckst, so wie ich jetzt, dann Lynch nach Villeneuve, dann denkst du, du guckst eine Asylum-Version von Jonas Richter. Also diese Szene. Ich finde auch, die zweite Hälfte ist stärker von dem Lynch-Film als die. Also die zweite wird wesentlich stärker, weil es dann eben, und das ist jetzt so ein bisschen, da müssen wir uns jetzt mal auch verständigen, reden wir über Inhalte oder nicht, weil alles, was in der zweiten Hälfte von Lynch vorkommt, wird irgendwann, der heißt überhaupt nicht Lynch, das klingt total blöd, wie ich sage. Lynch klingt irgendwie komisch. Ist ja ein Spoiler auf das, was nach Villeneuve wahrscheinlich kommt. Du müssen wir mal irgendwie, ich habe keine richtige Haltung dazu gerade, ehrlicherweise.
Ja, na, wir können es ja zumindest andeuten. Also eine Sache, die man klar erwähnen muss und die ich auch sehr, sehr stark, und wir können ja gleich dann mal zur Villeneuve-Version kommen, die ich sehr, sehr stark daran finde, im Buch wird diese ganze Sache mit dieser Messias-Rolle ja stark hinterfragt, beziehungsweise sogar eher kritisiert. Also Frank Herbert hat dieses ganze, dieses Helden, dieses Gottkomplex-Ding von diesem einen Retter, von dem White Savior auch, wenn man es so will, sah er sehr kritisch. Und das wird im neuen Denis Villeneuve-Film auch aufgegriffen. Also Paul Atreides hat die ganze Zeit das Gefühl so, ne, nicht, dass er der heilige Messias, der Erretter ist, sondern eher, dass es eine Ideologie gibt, die anderen eingepflanzt wurde. Alle Leute sagen ihm ständig, er sei der Erlöser. Und dann kommt er auf Arrakis an und dann wird er angebetet, weil auch diese Leute quasi eingepflanzt bekommen haben von den Bene Gesserit, so einer sektenähnlichen, was ist das, so ein Hexenkult, würde ich fast sagen. Ne, er ist Teil eines großen universellen Plans und, ne, und das
kann sich dem nicht entziehen.
Kann sich dem nicht entziehen und hat dann auch Visionen davon, dass er quasi einen heiligen Krieg losstößt, der in seinem Namen geführt wird, was ja auch wieder eine Anspielung auf das Christentum zum Beispiel ist oder auch andere Religionen, was ein sehr, sehr starker Punkt ist, den die Dune-Bücher und
was
Film...
Was ich bei Villeneuve sehr spannend finde, du hast noch zusätzlich das Nachhaltigkeitsthema, aber das ganze religiöse Thema wird nicht am christlichen Glauben bei ihm festgemacht. Bei Lynch, ganz klar, da heißt es dann Gott.
Genau.
Ja, und das ist sehr biblisch unterlaufen und das fand ich ziemlich schwach, und weil...
Gerade weil das Ende ist ja zum Beispiel eins, das im Buch völlig falsch ist. Am Ende von der Lynch-Version entwickelt Paul Atreides gottgleiche Kräfte, die er gar nicht hat im Buch. Die zu dem Zeitpunkt, also man kann sagen, die letzte Einstellung ist, er lässt es regnen. Das passiert nicht. Das gibt es in den Büchern nicht. Und die Lynch-Version oder die Produzenten haben sich dafür entschlossen, das so zu machen, um dem quasi so ein um diese Messias-Story, ne, weil damals hat man halt gesagt, wir führen einen Messias ein, ja, dann muss der das am Ende ja auch sein.
Und das den Sand teilen können.
Ja, aber nee, das ist das Starke im Buch, dass er eben kein Messias sein möchte und dass er zu einem gemacht wird und was die eben die kritischen Aspekte daran sind. Und das ist noch der größte Fehler der Lynch-Version, wie ich finde.
Aber so ein, das merkst du ja bei der Denis Villeneuve-Variante, wie stark das Timothy Chalamet spielt. Für so einen inneren Kampf einer Figur brauchst du Zeit. Den zu zeigen, wo kommt die Figur hin, wo soll sie anscheinend hin und wie verhält sie sich zu diesem Weg. Und wenn dir natürlich niemand Zeit lässt, wie bei Lynch, und kriegst auch noch einen Schauspieler an der Hand, der kann es nicht abbilden.
Ja, ja.
Er kann es nicht abbilden. Dann funktioniert das einfach nicht. Ich fand die Lynch-Variante, heute meine Kritik, also jetzt zwei Tage nach.
Könnt ihr euch bei Netflix angucken?
Echt? Ich habe ihn gekauft.
Du kannst ihn sogar bei YouTube gucken, gibt's ihn auch auf Deutsch.
Wirklich?
Gibt's ihn auch und bei Netflix, glaube ich. Ich habe ihn bei Netflix geschaut.
Ich habe ihn mir gekauft.
Ich will nur ganz kurz komplettieren, weil danach war noch nicht Schluss. Um 2000, das hat noch wirklich mehrere Jahre gedauert. Es ist ja immer so nach so einem
krassen... Computerspiele gab es dann auch in den 90ern,
es gab Videospiele,
ne?
Genau. Mein erstes Videospiel war tatsächlich Dune 2 von Westwood, wo du, und das finde ich so drollig jetzt auch, die haben ja damals ihre Einheiten unter anderem auf dem Lynch-Film basieren lassen. Und jetzt erkennst du aber trotzdem Sachen wie den Ornithopter, den erkennst du wieder als jemand wie ich, der die Bücher nicht gelesen hat und nur den Lynch-Film kannte, aber das Spiel halt rauf und runter gespielt hat. Es ist so schön zu sehen, die Spice-Silos und dann, dass die Ernte von den Carry-Alls abgeholt werden und so. Das ist wirklich drollig, das irgendwie so für mich zu sehen. Es gab aber 2003 hat der Science-Fiction-Channel dann gesagt, wir machen eine Miniserie aus dem ersten Dune, und er hat noch zwei, drei Jahre später kam Children of Dune. Habe ich nie gesehen, hat mich nicht so interessiert, sah Sci-Fi-Channel-mäßig relativ billig aus, konnte ich nichts mit anfangen. Und dann hatte 2008 Paramount sich die Rechte daran gesichert und wollte da einen Film draus machen. Das ist dann aber schon in der Planungsphase 2011 so ungefähr kaputt gegangen. Und dann hat jetzt Legendary Films gesagt, wir wollen die Rechte haben, und Denis Villeneuve hat es gemacht. Und jetzt kommen wir zu dem Film, wo wir schon angeteased haben, wo wir beide wahnsinnig begeistert waren. Willst du anfangen?
Ich habe mir das ja bei der Kritik alles so von der Seele geredet. Dann habe ich immer das Gefühl, ich bin so leer und kann das nicht nochmal.
Ist bei mir auch so,
kann das nicht so aufgreifen. Das heißt, wenn ihr unsere erste komplette Aussage jeweils zu dem Film haben wollt, dann müssen wir euch auf diese Kanäle verweisen. Aber zusammen darüber geredet haben wir in der Form ja noch nicht, nachdem wir ihn auch ein zweites Mal gesehen haben. Vorneweg, wir haben den in der Originalsprache mit Untertiteln in einer sehr auf einer großen Leinwand mit Atmos gesehen und dann in Deutsch im IMAX. Also zwei sehr unterschiedliche und dennoch sehr bombastische Erlebnisse.
Und in 2D, ich werde immer wieder
alles
gefragt.
Alles 2D, 3D finde ich total, ja, ich will 3D finde ich unglaublich nervig.
Weg.
3D ist für mich keine Option. Ja.
Also der wirkt auch so, ich hatte viele, viele Fragen bekommen auf Instagram, auf YouTube, soll ich lieber 2D, soll ich lieber 3D? Geht immer in 2D, weil diese Filme, das ist, macht keinen Sinn.
Ja, also es macht das Bild immer dunkler, du hast immer irgendwie den Rand der Brille ringsrum, würde ich auf gar keinen, es löst sich zu sehr von der Leinwand. Okay, also Denis Villeneuve, vielleicht zu der Vorgeschichte, wo du gerade bei Vorgeschichten bist, wollte seit 40 Jahren diesen Film machen, seine Jugend, sein Kindheits-Jugendtraum, seitdem der Filme guckt, und der inszeniert hier ein Epos, was sowohl bombastisch als auch künstlerisch höchsten Ansprüchen genügt. Ein Film, der ganz schwer, aber nicht behäbig auf dich drauf rollt, dich vereinnahmt, und ich 2,5 Stunden da saß und mir jedes bisschen aus dieser Welt, sei es Caladan, sei es das Zuhause der Hakon, sei es vor allem Arrakis, aufsaugen will. Und er macht es genauso richtig, wie man es machen muss. Er beginnt damit, diesen Helden über Paul Atreides zu zeigen, wo kommt er her, was wird von ihm erwartet. Und vor allem deckt er erstmal seinen Weg auf und seine Verpflichtung gegenüber der Herkunft seines Vaters, dem Herzog. Und danach wird erst klar, warum die Bindung zu seiner Mutter so wichtig ist und dass das der eigentliche und große Pfad ist. Und was dabei Denis Villeneuve ganz klasse macht, all diese Figuren, von denen wir gerade schon gesagt haben, dass es viel zu viele gibt, die bekommen alle Raum, die bekommen alle Zeit, die bekommen alle ihre Geschichte und ihre Zugehörigkeit, auch wenn wir nie so richtig wissen, wie lange werden wir mit denen überhaupt begleitet werden. Und dann ist es ganz krass, dieses Set-Design. Also ob das der Ornikopter ist, von dem du redest, ob das die Raumschiffe sind, alles wirkt so groß, und dieses gleißende Licht auf Arrakis wirkt so, dass du innerhalb von Stunden dort verdursten und austrocknen würdest. Das Sounddesign von Hans Zimmer, der extra Tenet nicht gemacht hat mit Christopher Nolan, um Dune zu machen, ist ein ganz anderes Level, als man sonst von ihm kennt. Das wirkt, das reicht von diesem Aha, von diesem krassen Sound über Dudelsäcke und dann auch dieser typische Bombast, den man von ihm kennt.
Ethno-Klänge, so.
Aber Denis Villeneuve ist das auch wichtig, Sounddesign ganz früh, noch vor dem Schnitt mitzudenken. Er geht da ganz früh rein. Was ich filmisch sehr interessant finde, er hat auch einen ganz besonderen Look, wie man den so ein bisschen auch von Arrival kannte. Dieses Verschwommene im Hintergrund, dann klare Figuren im Vordergrund, dann wiederum das gleißende Licht, das wie der Tod ist, und Farbsätze, die immer gelb, wenn Paul dem Wahnsinn droht zu verfallen, und rot ist Wiedergeburt. Es gibt so eine Szene in einem Zelt, der Moment der Erkenntnis. Der hat den ganzen Film wohl angeblich, hat der Kameramann revealed, du hast ja meine Kritik gesehen, aber das habe ich noch nie gehört, auf 35 mm kopiert und dann zurückgescannt auf digital, um eine digitale Version zu haben, die wie Film aussieht. Aber ist ja voll logisch, weil wenn du alles einmal digital drehst, musst du nicht, wie wenn du alles auf 35 mm drehst und du mehrere Takes hast, alles immer mehr Filmmaterial verballern, was ja sehr teuer ist. Dann kopierst du es darüber, ziehst es zurück und dann kriegst du so einen Look, voll abgefahrene Idee. Also mir war das völlig neu, wenn er das wirklich so gemacht hat. Unterm Strich, ich glaube, David und ich, wir können extrem lange darüber reden, der wird gleich was sagen. Es ist für mich der erste Film seit Herr der Ringe 1, der den Eindruck erweckt, als wenn wir hier eine Filmgeschichte ihresgleichen mal wieder erleben dürfen auf der Leinwand. Und man bei der Geburt eines Klassikers, in dem man vielleicht noch in 50 oder 100 Jahren drüber redet, dabei ist. So fühlt sich für mich Dune an. Nicht auch nur ein Millimeter weniger als das.
Ja, ich glaube, also mehr kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, jeder sollte den noch selber erleben und wird den für sich dann selber auch aufsaugen. Und trotzdem, also nach der Social Movie Night habe ich mit ganz vielen Freunden zusammengesessen, und anderthalb Stunden hatte jeder was dazu zu sagen, zu wirklich unterschiedlichsten Aspekten. Der eine fand die Wüstenmaus besonders drollig, der andere sagte so, ey krass, was die zum Teil mit dem Color Grading gemacht haben, und auch Szenenübergänge, wie stark die zum Teil waren, und die Schauspieler haben echt zu ächzen, muss ich sagen. Also da ist halt wahnsinnig viel, wird ihnen abverlangt, und sie müssen gegen richtig viel anspielen, gegen große Bilder, große Töne und Klänge haben viel Stoff aufzusagen. Und trotzdem hast du halt zum Glück so Leute wie Timothée Chalamet, Aber ich finde auch so Leute, die nicht immer funktionieren, wie Jason Momoa als Duncan Idaho, der passt da einfach. Ich finde es ein bisschen schade und vielleicht kann ich dann mal im Gegensatz zu dir auf ein paar Kleinigkeiten eingehen, die mir nicht so gut gefallen haben. Man merkt halt, das ist ein Prolog und es ist die Vorgeschichte zu etwas, was da noch kommt. Ich freue mich wahnsinnig auf das, was da noch kommt, aber du hast halt auch dieses Gefühl, dass Duncan Idaho kommt ein bisschen zu kurz. Ich habe immer wieder gedacht, so, ich wüsste gerne mehr, was auf der einen Seite was Schönes ist. Ich wollte mich sofort über Dune informieren. Ich habe gleich Videos geschaut. Ich habe danach die Lynch-Version geschaut, Jodorowskis Dune, und dachte so, auch das Videospiel würde ich sogar nochmal installieren, weil ich in dieser Welt gerne bleiben möchte. Also dieser Film macht Lust auf mehr, aber er hinterlässt auch so ein kleines Gefühl davon, ah, da hätte ich gerne mehr gewusst. Aber ich hätte gar nicht gewusst, wo das noch hinkommen soll, weil sowieso schon so viel Exposition passiert, dass sie selbst im letzten Drittel noch immer wieder erklären, wie funktionieren jetzt die Fremen, wie die Würmer. Vorher haben sie ja dann die anderen Zusammenhänge erzählt und ich finde leider, die Hakonnen kommt zu kurz. Ich liebe den Stellan Skarsgård als Imperator.
7 Stunden Maske jeden Tag.
Der Baron.
Wie ein, und auch dieses Sinnbild von Gier, Macht, Kapitalismus und letztendlich nur sich selbst der Nächste sein und zu was für eine Art von Verfettung das führen kann, während aber dieses...
Das ist ein Fluch übrigens, habe ich mir sagen
lassen. Okay, aber trotzdem ist dieses Bild für mich jetzt, sage ich mal, eines, was dafür steht und die Ironie, dass sich jemand aber so schwebend grazil bewegen kann dennoch. Das ist so ein geil gedachter Kontrast.
Ja, einfach. Was aber ein geiles Bild ist, wie er das erste Mal so darüber schwebt. Und ich finde,
letztendlich wird ja auch der Titel des Films nur ein einziges Mal genannt.
Ja, ja, von ihm. Ich finde, das Design ist so ein bisschen, warum leben die Harkonnen ausgerechnet auf einem Planeten, wo du Depressionen bekommst, wenn du nur daneben stehst? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ich glaube, wenn es dein Zuhause ist, ist das dein Standard-Level. Dann bist du ja nicht gleich depressiv. Man muss sich eher fragen, wie sieht ein depressiver Harkonne aus dann?
Naja, Dave Bautista zum Beispiel sieht aus wie einer und der läuft halt wirklich nur dreimal durchs Bild. Also der bekommt nicht viel zu tun. Und man kann dann nur hoffen, dass der zweite Teil damit mehr anzufangen weiß. Aber ich dachte dann immer wieder so, schade.
Aber das gilt auch für viele, also auch Javier Bardem.
Oder Zendaya dreht sich dreimal in die Sonne. Und
aber
das war's.
Das wird's. Dreht sich dreimal in die Sonne. Ja, du hast ja recht.
Ja.
Du hast ja recht. Aber trotzdem, ja, so große Namen. Es gibt ja auch Figuren, wo ich denke, okay, was genau, die gehen so und du weißt nicht, ist die noch da? Oder es ist mega spannend.
Aber es fühlt sich so ein bisschen wie Game of Thrones an, so dass so die Figuren kommen rein und du denkst so, und dann sagt eine Figur, sagt an einem Punkt so, wir sehen uns draußen. Und dann im nächsten Moment wird die abgestochen. Und das ist jetzt insofern kein Spoiler, weil ich ja nicht gesagt habe, welche Figur. Aber da dachte ich so, ja, also in diesem Buch ist es wie in einigen anderen, in den großen Literatur- oder Fantasy-Literaturklassikern, da ist keiner sicher. Und das machte mir Spaß, also diese...
Ja, weil du auch das Gefühl hast nach einer Exposition, okay, jetzt haben sie sich hier 15 Minuten bemüht zu erklären, wer das ist. Jetzt ist die Person weg. Wie soll das denn jetzt gehen?
Ja, genau.
Ne? Das macht ja keinen Sinn.
Und das fand ich gut. Und es ist mir ein bisschen zu viel Exposition an einer Stelle gewesen. Oder anders, ich hätte es mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht. Und da hätte ich Denis Villeneuve eigentlich mehr zugetraut. Er macht das natürlich besser als Lynch, der am Anfang erstmal 20 Minuten braucht, um mit Grafiken zu zeigen, wo wir sind. Aber es wäre durchaus möglich gewesen, andere Dinge besser, so wie Mad Max Fury Road, der ja gar nicht erklärt, sondern die Welt durch das Zeigen erleben lässt. Es gibt zum Beispiel eine Sequenz, die wir beide sehr geliebt haben. Ich habe sie jetzt schon mehrfach erwähnt, die beste Schauspielerin in Dune, die Wüstenmaus. Es gibt so eine kleine Wüstenmaus, die springt ins Bild und es wird in einer Szene gezeigt, wie die Welt, also oder wie die Flora und Fauna von Dune funktionieren oder von Arrakis funktionieren. Diese kleinen Wüstenmäuse, die sammeln nämlich den Tau, der sich auf ihren großen Ohren sammelt, den streichen sie mit den Fingern runter zu ihrem Mund. Und das lässt ja einfach so geschehen in so einem Moment und denkst so, okay, das zeigt dir einfach, das hätte ja auch passieren können, dass einer sagt, übrigens gibt es Wüstenmäuse und die leben so und so und das machen sie richtig gut, wie ich finde. Und das hätte ich bei anderen Momenten einfach noch mehr mir gewünscht, wenn das vielleicht auch einfach durch Erleben passiert wäre.
Da macht es halt Villeneuve so genial, das Thema Nachhaltigkeit oder der Umgang mit Ressourcen immer beiläufig mitzunehmen. Der hebt dann nicht den Zeigefinger, weil dieser Planet und diese Alternativlosigkeit, nämlich den Hitzetod zu sterben, die ist einfach da. Da braucht man gar nicht mehr drüber reden. Und auch die Welt, wie sie aussieht, also die Stadt, die sich die Harkonnen erbaut haben und in die Atreides kommen, die sieht eben aus wie Panzer, die zu Gebäuden gemacht wurden.
Ja.
Mit meterdicken Wänden, um sich gegen die Außenwelt abzuschirmen.
Ja, aber, du siehst, Villeneuve ist so ein Mann, der wirklich, ich will nicht sagen Gelehrter, aber das ist einer, der so die philosophischen Ansätze damit reinbringt, der das Thema Religion, dieses Messias-Ding aus dem Buch mit aufgreift, der über Korruption, über wie auch heute Staatssysteme funktionieren und das alles mit reinbringt, das wirken lassen kann, trotzdem sich auf die Figuren konzentrieren kann und das große Spektakel darüber hinaus nicht vergisst, das dann trotzdem knallt wie Sau. Also der erste Moment, wo der Wurm aus dem Boden bricht, ist einfach ein Brett. Das ist unfassbar. So eine ähnliche Szene gibt es auch im ersten Dune, aber hier ist es natürlich unfassbar inszeniert. Und ab diesem Moment, finde ich, hört der nicht mehr auf, krass zu sein.
Ich fand schon, noch bevor das Warner-Logo kommt, hat der Film macht ein Intro, einen dreisekündigen Moment, wo ich dachte, was ist denn jetzt passiert?
Nur durch Sound, ne?
Ich bin sofort da. Ja. Ich bin sofort da. Aber das habe ich schon lange nicht mehr
erlebt. Ja. Und der lässt sich nicht los bis zum Schluss.
Überhaupt nicht. Und vor allem, wir haben ihn ja beide zweimal gesehen. Ich habe beim zweiten Mal sehen immer noch so viele Momente nochmal sehen wollen, auch erst erkannt. Also Dinge, wo ich dachte, dieser kleine 2-3-sekündige Shot, was das eigentlich bedeutet. Ich habe noch so viele Dinge mir zusätzlich ansehen wollen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es mich so sehr packt, aus dieser Welt so viel mitzunehmen. Es fühlt sich, mein Vater war bei der Social Movie Night und der ist ein bisschen, der sagt sowas, sagt halt so, Star Wars ist für mich Kindergarten, ist so Kinderkram, so mit Piu-Piu.
Hat er recht, sympathischer Mann.
Ist so Kindergarten.
Ja.
Ich gesagt, Vati, ich verstehe dich ein Stück weit.
Aber halt die Schnauze.
Kann ich nicht sagen. So. Wenn ich das sage, dann bekomme ich mit Fackeln besuchen ungefähr. Na, natürlich kann ich es auch sagen, ich finde es nicht ganz so drastisch, aber ich verstehe, wie jemand sagen kann, der aus einer anderen Zeit kommt, ist für den Kindergarten, DDR aufgewachsen, der ist mit den Filmen, also 59 geboren, hätte mit den Filmen im Westen, wäre der voll in der Jugend groß geworden, ist er aber nicht.
Aber der erste ist Kindergarten.
Und dann sage ich aber zu ihm, ich glaube bei Dune, es gibt ein Restrisiko, weil er so interstellare Sachen und so findet, er immer so, ist so ein bisschen alles an den Haaren herbeigezogen, aber ich glaube, der gefällt dir. Und dann rief er mich danach an und meinte, also ich muss mich bei dir bedanken. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja toll. Und meine Schwiegermutter, Stiefmutter, die guckt ja sowas sonst eigentlich auch nicht gern. Aber das war ja toll. Klasse. Und ich will den zweiten Teil sehen. Also danke, danke, danke. Und das ging, und er ist jetzt über 60, aber auch bis runter zu den jüngsten Gästen. Also sie waren alle egal welches Alter, welches Geschlecht, was sonst ich zumindest von den Leuten wusste, was sie sonst gerne gucken, die waren hin und weg. Und obwohl der so einen künstlerischen Anspruch hat, das ist, als hätte dieser Mann, der hat vielleicht den Film seines Lebens geschafft.
Ich habe mit Batz nach der Pressevorführung gesprochen.
Ach du Scheiße, jetzt bin ich gespannt. Also Batz, liebe Grüße, aber Batz ist einer
Filmfips oder so
von den Filmfips und Maniac zusammen. Batz ist einer seit Jahr und Tag, wenn der sagt, ja, das war okay, dann muss das ein Bombenfilm gewesen sein.
Und also so Batz ist die. Batz kam raus und sagte so, also das Design, das fand ja alles war so Beton und das war eben viel zu viel erklären und das war ja wie ein Fußballkommentar, ne? Also wo der Wurm rauskommt, gibt es die ganze Zeit so, und jetzt ist da hinten der Ernter und jetzt wird der abgeholt und dadurch erklären sie halt die
Abläufe.
Die Atreides kommen ja an auf diesem Planeten, wissen noch nicht, wie läuft das ab, und eine der Figuren erklärt halt, wie läuft es denn ab? Wie wird geerntet? Was? Da hinten kommt ein Wurm. Wie wird jetzt vorgegangen? Und er meinte, das ist ja wie ein Fußballkommentar. Das ist ja, als würde dann da, ne? Und ich dachte, er hat nicht Unrecht, aber es ist natürlich, ach, warum sieht man das nur so? Aber ich hatte bei ihm, selbst bei ihm, das Gefühl, dass er...
Er musste schon suchen.
Er musste suchen, was ihm nicht gefällt. Und ich glaube, ihm hat es auch trotzdem Spaß gemacht. Und wenn Batz schon suchen muss und nicht rauskommt, so, dann ist das, also größeres Lob kannst du dem Film nicht geben.
Ich mag Batz gerne, aber du siehst ihn immer auch, also unter den Glücksbärchis hätte er wahrscheinlich irgendwie immer so was Grummeliges dabei. Er ist ein lieber Typ.
Er statt irgendeinem Herzen oder einer Blume hat er ein schwarzes Loch auf dem Bauch.
Aber er würde, ich glaube, also wie gesagt, liebe Grüße, ich hoffe, wenn du es hörst und nimmst es nicht persönlich, ich glaube, er würde schmunzeln über die Aussage.
Ja, ich glaube, das weiß. Es ist ja auch so ein Spiel mit der Rolle. Gut. Ich freue mich auf das, was kommt.
Ich freue mich auch sehr auf das, was kommt. Ich glaube, wir haben unseren Dune-Part so durch, ohne dass wir zu viel gespoilert hätten, erlebt. Geht es selbst erleben. Was könnten wir zum Abschluss machen?
Robert, Filme, die zu, sagen wir mal, 45%.
45%?
Filme, die zu 45% in der Wüste spielen.
Habe ich eigentlich schon wieder eine Frage.
Ja, hau raus.
Ist eine Eiswüste auch eine Wüste?
Nee.
Warum heißt es dann Eiswüste?
Muss man dann ja würde ich sagen, Filme, die eine Eiswüste spielen.
Eine Wüste ist ja, glaube ich, erstmal eine karge Landschaft. Ne? Ist ja nicht unbedingt jetzt eine Sandwüste. Ja, heißt auch Sandwüste.
Können wir das bitte lassen? Ich ja, meine Sandwüste.
Ist eine okay, eine Sandwüste.
Ich hatte halt selber auch geguckt, so nach Wüstenfilmen.
Warum willst du das denn lassen?
Und dann hatte jemand, der Marsianer.
Habe ich hier stehen?
Ja, nee.
Doch.
Nein,
das ey, ist, die ey, Marslandschaft nein, ist doch wohl
nein,
wüstig.
Das ist keine Wüste. Wir
was,
reden,
ist denn, was ist denn dieses rote Fall? Das ist definitiv Sand auf dem Mars, sandig, wasserlos, das hat man nachgewiesen. Also das, wenn das, wenn ein Planet ohne Wasser keine Wüste ist, was ist es denn bitte dann?
Na gut, mir fällt gerade ein, Dune ist ja auch kein, auch nicht die Erde,
so,
dann gilt das ja alles
aha.
nicht. Gut.
Ach, jetzt, weil eins deiner Beispiele auch reinfällt, ist meins, okay, alles klar.
Ja gut, legen wir doch mal los. Also haben wir uns geeinigt, wir machen, aber Eiswüste nicht, bitte
okay,
nicht.
Okay, gut.
Ja, hau raus, was hast du? Ich sag natürlich Mad Max 2, 3 und Mad Max Fury Road.
Ja, die habe ich hier auch stehen. Müssen wir gar nicht drüber reden. Soll ich die Sachen sagen, die skurril sind oder wo man ein bisschen diskutieren, ob es ein Wüstenfilm ist oder nicht?
Ach, ja.
Okay, ich nehme, ich trigger dich jetzt hart, ich nehme Rubber. Weil es ist einer der coolsten Trash-Filme und es ist ein Killerreifen, der, glaube ich, durch Texas fährt oder so eine Ecke und Leute mit Vibrationen tötet.
Ja, das gilt.
Das
also, der spielt super viele. Also für mich ist selbst sowas wie Palm Springs ein Wüstenfilm. Weil
da hast du voll recht.
Der spielt natürlich, also ist klar, es ist viel in so einem Resort, wo dann geheiratet wird, aber drumherum
nee,
ist
der
alles
voll. In der Wüste, das ist in Nevada. Und Nevada ist eine wirkliche Wüste.
Ja.
Was aber auch dann in Nevada spielt, ist Fear and Loathing Las Vegas. Und die sind wirklich in der Wüste unterwegs und dieses staubige Rennen, dieses Wüstenmotorradrennen. Ich habe viel nur
viel,
Las Vegas drin.
Ich hatte zum Beispiel total überlegt, Casino, ist das noch ein Wüstenfilm?
Ja, das ist ein Mafia-Film.
Ja.
Ja, also ein Mafia-Film in der Wüste gibt es nicht.
Aber ich habe ihn schon genannt vorhin, Lawrence von Arabien.
Okay, die Mumie?
Ja.
Ja, nimm dir eine von 37, es geht ja schon in den 30ern los, ne?
Ich glaube, die 37 spielt nicht in der Wüste.
Okay.
Die 37 ist glaube ich.
Dann haben sie die weggenommen und dann.
Genau, die
Museum
wird dann in, so. Ja, weil sie das Geld nicht hatten. Aber dann würde ich natürlich die Brendan Fraser-Version nehmen. Hast du neulich gesehen, es gab einen Trailer zum Film Doom, zur Serie Doom Patrol.
Hab ich gesehen.
Und da sieht man Brendan Fraser, wie der heute aussieht. Der ist ja nicht.
Na, wir haben den doch beide gesehen in dem Capone-Film. Da ist er doch, der Kumpel. Oder?
Ist er da auch schon so? Also sieht mittlerweile aus
war nicht Brendan Fraser.
Er sieht aus wie Russell Crowe in Unhinged mittlerweile. Ich erkenne ihn
echt?
Nicht wieder. Ja, der hat unfassbar zugenommen, ist aber auch, also sieht super ungesund aus.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Irgendwie spielt er in irgendeinem großen Film den nächsten Mal wieder mit, was ich sehr begrüße, weil es ist so schade, dass Brendan Fraser irgendwie vom von der Bildfläche verschwunden ist.
Ich habe mir mal noch aufgeschrieben, ich meine schon, dass Hurt Locker auch dazu zählen würde. Ich meine so Mirag, das ist schon sehr verlassener.
Definitiv. Es gibt auch so Szenen, wo sie dann ja so herumsnipern und da sind sie auch in der Wüste. Ich habe noch Maze Runner, die mochte ich.
Das ist ein Labyrinth.
Aber der dritte, dieser Scorch Trials.
Achso, musst du mal Teil 3 sagen.
Ja, gut.
Weil ich habe bei Maze Runner 1 meine Frau kennengelernt. Das ist ein besonderer Film für mich.
Ja. Ach, hast du deine Frau da kennengelernt?
Ja.
Das erzählst du schon.
Na und? Es gibt Geschichten, erzählt man immer gerne. Ich habe Hochzeitstag
das hast
diese
du auch
Woche.
Im letzten,
ich habe dieses Jahr meinen zweijährigen Hochzeitstag am Samstag.
Am Samstag? Oh,
am Samstag.
Was macht ihr?
Wir werden an dich denken und über dich reden. Wir werden die Podcast-Folgen alle hören, meine Parts überspulen, immer nur da stoppen, wo du redest. Das ist unser perfekter Hochzeitstag.
Das ist ja dann wie mein Samstag.
Wie
jeder Samstag.
Ganz toll,
wie
ganz
jeder
toll.
Samstag. Ich habe noch Tremors, also Im Land der Raketenwürmer.
Ja, habe ich tatsächlich ja nie gesehen.
Nee.
Und ich habe auch beim Recherchieren mal kurz geguckt, da schreibt ja ungefähr jeder. Aber wenn das natürlich so ist, dann ist es so. Ich habe noch.
Was heißt denn, hier schreibt jeder, das ist hier, passt halt einfach.
Ja, das ist ja auch, das ist auch okay, war kein Vorwurf.
Würmer, die unter der Erde sich bewegen, das ist wie das kleine Dune oder das Dune des kleinen Mannes.
The Hills Have Eyes, habe ich auch stand.
Ja, da, aber würdest du die, jetzt bin ich gespannt.
Nein, bitte nicht, frag nicht weiter nach.
Welcher Regisseur?
Nee, nicht diese neuere Kram. Hat nicht Eli Roth oder wer auch immer so ein neues, was ist denn das neuere? Ich meine, ach komm.
Du kennst den Namen. Crawl hat er gemacht.
Alexandre
Aja und das Original
Alexandre,
ist von Wes Craven. Ich liebe den von Alexandre Aja, den ersten Teil, also das Remake von, den mochte ich. Der ist richtig, die Szene, wo sie dem Papagei den Kopf abbeißen oder so, krass.
Hast du noch mehr Wüstenfilme?
Ich hatte noch Rückkehr der Jedi-Ritter, weil es ja diese große Szene auch mit diesem Wurm wieder in der Wüste gibt.
Echt, du hattest zwei so Planetenwüsten und hast dann ewig überlegt, ob du mir Marsianer nennst.
Eigentlich muss ich mich schämen, ja. Aber der wichtigste Wüstenfilm aller Zeiten ist Asterix und Kleopatra.
Stimmt voll.
Ja.
Oh, so Animationswüstenfilm habe ich gar nicht dran gedacht.
Siehste?
Dann nehme ich noch, den fand ich nämlich richtig cool, der mit dem Chamäleon.
Rango.
Rango?
Ja.
Rango? Passt. Ich da auch
mit. Aber den habe ich nicht gesehen, da weiß ich nicht, ob der gut war.
Fand ich cool.
Okay, dann so. Haben wir unsere Wüstenfilme für euch. Ihr könnt wieder immer gerne sagen, ich kriege ja jede Woche Nachrichten so, wie kann man vergessen, das natürlich, ganz klar, neulich bei den Sportfilmen auch wieder. Da habt ihr bestimmt den einen oder anderen Film noch.
Ja.
Ansonsten All Hail to the Wüstenmaus aus Dune. Ich wünsche euch wirklich wahnsinnig viel Spaß im Kino, weil das werdet ihr hoffentlich haben bei Dune.
Wir gucken nächste Folge die Kinocharts wieder an am Anfang,
genau.
Wie viel Zuschauer Dune gemacht hat. Unter
45.000 ist für
nee, diesen. Nee. Also normalerweise unter Nicht-Corona-Bedingungen ist es ein Film, der mit 1 Million starten muss.
Genau.
So, in Corona soll er bitte, ich fände es toll, wenn er 300.000 schafft für den Start. Viele jetzt wie Chang-Chi und so starten mit 150 oder 200.000 rein. Was momentan sehr interessant ist, die haben einen ganz geringen Drop von Woche zu Woche.
Die und Filme. Ich denke, der hier, und das wollte ich auch noch sagen, ich denke, der hier wird ein Langläufer sein.
Ist ein Langläufer,
also ich kann mir nicht vorstellen, dass der groß droppen wird, weil der wird durch Mundpropaganda, wenn die Leute aus dem Kino
kommen. Die
werden die
auch nochmal direkt, glaube ich, ich würde wetten, die geben den Rerun, wenn die Oscar-Nominierung kommt. Dieser Film kann nicht unter 7 oder 8 Oscar-Nominierungen rausgehen. Das geht nicht, geht nicht.
Und in der Kategorie Wüstenmaus des Jahres.
Nominiert.
Die Wüstenmaus. Und die Wüstenmaus im Publikum. Oh, bin voll überrascht. Wer hätte das gedacht?
So, es reicht. Ich muss auf Toilette.
Okay, tschüss.
Tschüss. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David!
Ich trinke noch.
David!
Ja.
David!
Ja.
Wir haben gerade über was gesprochen. Du hast gesagt, oh, du tust dich so schwer damit, ne? Du tust dich so schwer damit, zum Beispiel geballte Informationen einfach so hintereinander zu sagen.
Mhm.
Das fällt dir irgendwie schwer. Weißt du, was überhaupt nicht schwer ist?
Was denn?
Einen Überblick über all seine Versicherungen zu haben.
Schöne Überleitung. Aber wie bekomme ich diesen Überblick?
Das ist super einfach. Kennst du die Clark-App?
Kenne ich, ja.
Ja, Clark, C-L-A-R-K.
Mhm.
Haben wir schon im Podcast schon manchmal drüber gesprochen.
Ja.
Das ist eigentlich super einfach. Du kannst da innerhalb von wenigen Minuten einen Überblick über all deine wichtigen Versicherungen haben. Und das Schöne ist daran, auch wenn du mal was ändern musst oder was geändert werden soll, das kann alles Clark für dich machen. Denn die haben Versicherungsexperten, die durch tausende Tarife durchscannen können, welche Versicherung für deinen Lebensstil genau die richtige ist. Also David ist ja so einer, der ein Fahrrad, wenn er mal fährt, vielleicht auch mal umfällt. Da braucht man eine andere Versicherung als jemand, der nur viel zu Hause auf der Couch sitzt beispielsweise. Und klar kann das alles für dich möglich machen. Da kannst du deine Versicherung auch hochladen. Da können die geprüft und gecheckt werden. Ist es genau für dich das Passende? Wichtig ist immer zu wissen, dass man dann sein Versicherungsmandat auch überträgt auf Clark. Das ist in der Versicherungswelt so gang und gäbe. Nichts, was die jetzt erfunden haben. Das heißt, dein bisheriger Versicherungsvertreter, wenn es jetzt eine Unfall- oder eine Haftpflicht- oder eine Krankenkassenversicherung, also eine Gesundheitsversicherung ist, dann ist natürlich klar, das Mandat wird übertragen auf Clark. Aber kann man auch jederzeit wieder kündigen und ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr jetzt Clark ausprobiert, ihr findet natürlich alle wichtigen Infos und Links in den Shownotes, dann kriegt ihr sogar einen Shopping-Gutschein im Wert von 30 Euro, wenn ihr 2 von euren bestehenden Versicherungen hinzufügt. Pechschwafel 54, also Pechschwafel 54 als Ziffern. Das hintereinander. Und dann ist dieser Gutschein euer, insofern ihr natürlich 2 Versicherungen eintragt. Und das könnt ihr natürlich dann verwenden oder diesen Gutschein für Apple, für Ikea, für Amazon, whatever ihr gerne wollt und braucht. Und Clark ist da ein ganz einfacher Begleiter, um bestens abgesichert zu sein. David, hast du Lust, mal drüber zu schauen? Weil dein Lebensstil, der könnte ja bestimmte Versicherungen nach sich ziehen.
Ich glaube, ich mache das mal, Robert. Danke für den Tipp.
Bei welcher App?
Bei Clark.
Ganz einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.